Für Taucher Podcast.
Folge
58.
Diesmal mit
Johnny,
Martin,
Horst
und dem Gregor.
Es ist heute Dienstag, der
26.
Juni.
Es war gut gegangen.
Und wir befinden uns wie immer im alten AKH in Wien.
Starten wir gleich mal los mit den Hausmeisterthemen. Von dir liebevoll die Selbstbeweihräucherung genannt. Ich nenne es Hörerfeedback. Es hat sich auf Google Plus der Johannes Klopp für uns ein Plus 1 gegeben, weil du schon die Seite für die Folge 58 vorbereitet hast. Das hat auf jeden Fall gefreut. Und
danke Johannes.
Ja, und wir haben Kommentarfeedback bekommen auf Google Plus, nämlich von Christoph. Der hat gemeint, wir sollten noch mal quatschen über Podcast-Catcher auf Android. Allerdings soll man das erst im, ja genau, ein Dauerthema, kennen wir uns auch gut aus, soll man allerdings erst im letzten Drittel besprechen, weil sein Google Listen, das er zurzeit verwendet, spielt erst ab der Hälfte eines Podcasts den Podcast wirklich ab. Also
lass uns doch ein bisschen. Das ist die erste Hälfte, ist sowieso jetzt egal.
Also wir fühlen über den Podcast schon reden, dann ist es besser.
Genau, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Christoph es mitbekommt. Ja, das war soweit eh.
Nun gut, dann kommt meine rituelle Frage, ob irgendjemand von euch selber etwas erlebt oder recherchiert hat, bevor ich Telepolis-Meldungen vorlese.
Ich habe nur mir Sachen auf die Netzhaut projizieren lassen, also nicht projizieren, aber drauf geschaut, aber das kann man auch später, ich weiß,
du hast so viel mehr gemacht.
Ich habe selber.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist auch schon
einer der wenigen, die ich noch selbst mache.
Sehr gut.
Ich habe mir in der Praxis mal dieses NFC-Bezahlsystem angeschaut, das Paybox anbietet, und könnte dazu ein paar Sachen erzählen. Aber
ja.
Nehmen wir was anderes.
Und ich war jetzt 3 Wochen abwesend, aber deswegen ein paar Themen. Was sind denn die spannendsten? Also, das erste, was ich gemacht habe, das erste Mal, wenn ich da war, war ich bei einer Lehrveranstaltung auf der BOKU, wo eine Künstlergruppe oder besser eine Sozialwissenschaftlergruppe aus Maribor da war. Maribor ist die Kulturhauptstadt hier und deswegen gibt es da allerhand spannende Projekte. Und die haben eben, die nennen sich Urban Furrows, das heißt Furchen.
Mhm.
Und die machen in Maribor einen Gemeinschaftsgarten. Deswegen bin ich hingegangen. Und nicht nur das, die machen dann auch so Projekte zur Förderung von Roma. Da gibt es in Maribor recht viele. Mhm. Da haben sie zum Beispiel ein Zero-Dollar-Laptop-Programm. 100 Dollar ist zu teuer. Das funktioniert so, dass man alte Laptops hinspenden kann und die richten sie her und verschenken sie dann.
Ein Reparaturprojekt.
Zero-Dollar. Cool. Dann haben sie eine radfahrerfreundliche Siedlung gemacht. Und was haben sie noch alles gemacht? Irgendwas ganz wichtig. Ah ja, genau, ganz wichtig. Dann haben sie noch so ähnlich wie Arche Noah in Österreich eine Seed Library. Also da werden eben Samen von Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind, sozusagen, also von Gemüsepflanzen zum Beispiel, ausgefallenen Tomaten, ist das Standardbeispiel, weil das kann man bei uns auch beim Billa kaufen. Das kennt jeder.
Das kennt man noch.
Das kennt man gerade noch, genau. Aber da gibt es natürlich viel mehr. Nein, die haben das eben für einen Teil von Slowenien gemacht. Und dann haben sie noch, was war noch? Da wird wahrscheinlich voll egal.
Das Gardening-Projekt ist so wie Guerilla Gardening? Oder?
Nein, das ist natürlich mit einem Haufen Geld ausgestattet, vergleichsweise, weil es eine Kulturhauptstadt ist.
Mhm.
Und die haben das total hübsch gemacht mit Hütten und rund um die Hütten sind halt die Gärten von den einzelnen Leuten. Also das ist nicht so wie im Längenfeldgarten zum Beispiel, wo jeder alles irgendwie bewirtschaftet, sondern da hat eben jede Familie ein Beet sozusagen und kann dann in die Hütte ihr Werkzeug einladen.
Ah, okay.
Und dieser Garten wurde halt dann, letztes Wochenende offiziell eröffnet und da war ich dann auch dort.
Du warst in Maribor?
Ja, genau.
Ist super, ja.
Wahnsinn.
Und da war
eben unsere erste Auslandsreise. Na, passt. Erste.
Naja, ich war
Südeuropa.
Südeuropa. Dass das ist mit dem Auto, ich glaube, 20 Minuten, wenn überhaupt, von der Grenze.
Ja.
Das war eh total lustig. Wir haben nämlich, wir haben ungefähr 5 Minuten, bevor der Zug losgefahren ist, unsere Tickets erst gekauft, am Samstag in der Früh. war alles bis zur letzten Minute genau durchgeplant und dann ist die letzte Person gekommen, ist quasi auf dem rollenden Zug fast aufgesprungen. Das geht heutzutage nicht mehr mit den automatischen Türen, aber gerade noch reingekommen. Und dann sind wir eben runtergefahren nach Maribor, weil die haben eben alle Interessierten eingeladen bei dieser Veranstaltung, wo ich vor 3 Wochen muss das gewesen sein, also wo ich am Dienstag war.
So, und ist jetzt dann daraufhin runtergefahren.
Ja, genau, daraufhin bin ich dann runtergefahren am Samstag und deswegen und haben mir das in Garten angeschaut. Und dann gibt es eben einen gemeinschaftlichen Teil, wo halt alle werken und einen Teil, wo die Seed Library ihre Samen vermehrt, weil die muss man ja ab und zu mal dann aussehen, weil die nicht unbegrenzt haltbar sind. Mhm. Und dann haben wir uns halt noch mit denen unterhalten, wie sie das Ganze organisieren und so weiter. Und dadurch haben wir noch die Kulturhauptstadt besichtigt.
Ja, und sieht man ja anders jetzt, Kulturhauptstadt.
Ja, genau, das ist so das spannende Thema. In den allermeisten Kulturhauptstädten, da wird halt irgendwas Großartiges gebaut, wie zum Beispiel in Graz, dieses Museum. Kennst du dich da ja aus? Du warst, glaube ich, vor kurzem in Graz. Kennst du den Graz aus?
Ja.
Ich glaube, das haben sie wegen der Kulturhauptstadt.
Das Kunsthaus Graz und die Moorinsel.
Die Moorinsel, genau. Okay. Das haben sie alles gemacht, aber das sind alles Dinge, die nicht wirklich nachhaltig die Gesellschaft verändert haben. Und das Ziel von den Urban Pharaohs ist eben, eine nachhaltige Änderung herbeizuführen, einerseits beim Urban Gardening. Und da haben sie ihm erzählt, wie sie das ganze, wie das erste Treffen war mit den Onrainern. Da haben die Onrainer gesagt, okay, das klingt interessant, das können sie probieren, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und wieso wollt ihr das überhaupt für uns machen? So ungefähr.
Überraschung.
Aber dann war und inzwischen gibt es auch eine Wartelisten, so ein großes Dauerndrang.
Cool.
Und dann haben und eben dieses.
Aber im Prinzip heißt das, du kriegst von der Stadt gratis einen Garten.
Ja, ganz genau, aber nicht jeder. So groß ist es dann auch wieder nicht. Maribor hat 100.000 Einwohner ungefähr. Und
wenn ich mir denke, was bei uns ein Strebergartenfleckerl kostet, kann man schon vorstellen, dass das funktioniert.
Zulauf,
dass
die Leute. Ja. Ja, aber es ist nicht so wie bei einem Strebergarten, weil es ist eben so gedacht, dass die Leute, also sie haben so 150 Quadratmeter Gärten und sie wollen eben 100 Quadratmeter Gärten hergeben, vor allem, weil das eben ungefähr die Fläche ist, die man braucht, um sich selber versorgen zu können.
Und die gehört dann exklusiv einer Familie, also die kann dann Zaun drum machen und die anderen.
Nein, eben das Zaun gibt es keinen, aber das was da, der Garten oder das Beet oder wie immer man das bezeichnen will, kann man schon als Beet bezeichnen, 100 Quadratmeter, gehört eben einer Familie und die sollen da Gemüse anbauen.
Oder dürfen die Zigeuner und die Stadtbewohner dann in die 100 Quadratmeter Beete reinlatschen?
Es gibt
und ihre Ziegen dort schlachten.
Wie ist das? Ungefähr einen 1 Meter hohen Zaun oder 1,5 Meter hohen Zaun?
Um das Ganze dann herum.
Achso,
aber das heißt, nur die Nachbarskinder können rein.
Also die vom nächsten Beet. Ob das ein Problem ist oder nicht, davon wurde eigentlich nicht geredet. Wahrscheinlich nicht, weil das ja in der Umgebung weit bekannt ist, nehmen wir an.
Das wäre dann auch ein Kunstprojekt, das mit Stacheldraht umgeben und mit Wachposten umgeben. Das wäre ein bisschen kontroversiell.
Genau, ist ein anderes Kunstprojekt. Und dann gibt es eben, du hast ja erzählt vom Lent, wie aber in Graz.
Ja,
in Maribor
genau.
Gibt es das auch, da ist das Lent-Festival mit Tortentee allerdings.
Okay, ist auch ein Bezirk so dort, oder?
Naja, das ist der Flussteil, heißt immer so.
Ah,
ja. Ist nicht weit weg, hast du auch gleich. Und das Fest ist eben auch gerade gewesen, da gibt es einen riesen Stadtpark und da sind halt dann kaufen Stände, wo so Kinderprogramm vor allem angeboten wird und so Kunsthandwerk verkauft wird.
Ah.
Und dann gibt es am Abend immer Konzerte, aber wir sind halt am Abend schon wieder zurückgefahren, wenn wir das als Eintagesausflug geplant haben. Ursprünglich war es gedacht mit dem Bus, aber nachdem relativ wenig Leute noch mitgefahren sind, sind wir dann mit dem Zug gefahren. Und das funktioniert eigentlich relativ gut, aber es gibt halt leider nur einen Zug pro Tag, der durchfährt von Wien nach Maribor. Und wir sind Spielfeld ist der Grenzübergang, genau. Von dort sind wir zum Glück abgeholt worden, so haben wir es halbwegs geschafft. Weil der eine Zug fährt nämlich um 8 Uhr in der Früh los und kommt um 11 Uhr, wo der halbe Tag schon wieder vorbei ist, irgendwann einmal an.
Partyplanung, ja.
Ja, gibt es noch was? Also die anderen Projekte, also zum Beispiel das Roma-Projekt, das zielt eben darauf ab, dass bei den Einheimischen Verständnis für Migranten geschaffen wird, vor allem einerseits und eben dass das Bildungsniveau von denen erhöht wird, unter anderem mit dem Zero-Dollar-Laptop zum Beispiel. Also falls jemand von euch Laptops spenden will, ich bin mir sicher, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, mit Google findet man Zero-Dollar-Laptop wahrscheinlich, sonst notfalls halt nach Maribor oder sowas dazu schreiben. Und man kann diesen Laptop auch in Graz abgeben.
Wow.
In Wien gibt es leider keine Aufgabestelle. Ja, was habe ich nachher noch alles gemacht? Die Woche drauf war in dieser selben Lehrveranstaltung, das ist eine Ring-Lehrveranstaltung gewesen, wo jede Woche was anderes war. Da war eine Diskussion über die Rolle von Supermärkten, kann man eigentlich sagen, in der Nahrungsversorgung. Besonders in Österreich ist das ja ein spannendes Thema, weil uns war Konzerne im Prinzip 90 oder 80% vom Markt beherrschen, nämlich Spar und Billa.
Mhm. Also Rewe.
Und Rewe und, achso, ja genau, Rewe und Spar, muss man sagen. Mhm. Und da war halt die Spar-Vorstandssprecherin und hat erzählt, wie super Spar eh ist.
Das wird mir noch nicht ein schweres nicht Standing dort sicher, oder?
Wie?
Hat sicher ein schweres Standing dort in der Vorlesung
ja,
gehabt,
aber
oder?
Die hat ihre ganze Marketing-Sache perfekt einstudiert gehabt. Also das war
Arsenal.
Nicht so
schlimm, ja. Und dann nicht war, unterbrechen lassen.
Ja, genau. Dann war der Fairtrade Österreich Geschäftsführer. Mhm. Der hat das Ganze quasi beleuchtet, wie es international ausschaut. Da waren dann ein paar spannende Publikumsfragen noch. Dann war noch der von einer Food Coop, von der Speis, eine. Und genau, und dann war noch von einem CSA, das heißt Community Supported Agriculture, CSA sozusagen, ein CSA-Projekt aus CSA. Deutschland. Das war jemand
ich möchte
da
einen Ausweis haben davon.
Das gibt es in Wien. Ein, also in Wien ist das bekannteste Ochsenherz.
Okay.
Das kennst du, hab's schon mal gehört? Das, also das funktioniert so, dass man im Prinzip Mitglied wird bei dieser Landwirtschaft sozusagen und dann mit dem Mitgliedsbeitrag wird die Landwirtschaft finanziert und man kriegt das Gemüse, was angebaut wird. So, ganz
okay.
Grob. Und das ist also in Wien, das bei Ochsenherz ist seit 2011 so nach dem Modell. Vorher haben sie es normal verkauft.
Also ein Mitgliedsbeitrag gegen wirkliches Gemüse.
Genau, und der Schmäh ist, dass das Gemüse quasi von dem Geldbetrag entkoppelt ist und deswegen nicht das Gemüse angebaut werden muss, was halt am gewinnbringendsten ist, sondern dass wirklich das Gemüse angebaut werden kann, was am sinnvollsten ist, um die Leute zu versorgen und
also
den
Boden.
Du kannst
auch nur zahlen und kein Gemüse nehmen.
Das kannst du nicht unbedingt auch machen, aber okay. Also prinzipiell funktioniert es so ähnlich wie bei Adama und Co., dass du halt eine Kiste jede Woche dir abholst, aber das kriegst du eben nicht zugestellt, sondern das muss dann an verschiedenen Stellen in Wien kann man sich das abholen.
Okay.
Aber dort, soweit ich weiß, gibt es auch Wartelisten, weil das nur für 200 Leute oder so ausgelegt ist. Mhm. Und mehr wollen sie nicht, weil das da bei diesen ganzen Projekten ist halt immer angestrebt, dass die ganzen Mitglieder auch mitarbeiten können in irgendeiner Form und mitentscheiden und wenn das dann zu viele Leute sind, funktioniert das nicht mehr.
Und schwieriger.
Mhm. Deswegen wird es hoffentlich demnächst mehr von der Sorte geben. Dann, und ja, da, aber jetzt zurück zur Diskussion, dass der Fairtrade-Chef hat, der ist halt eben gefragt worden zum Beispiel, ob er das nicht ein bisschen komisch findet, zum Beispiel, dass in Spanien die Leute ausgebeutet werden und da ist nichts mit Fairtrade. Das habe ich ganz interessant gefunden, hat da ganz klar gesagt, das ist wohl schlimm, aber bei Fairtrade gibt es halt sozusagen die strategische Entscheidung, dass man nur sich mit Entwicklungsländern auseinandersetzt, weil sonst ufert das Ganze aus. Dann hat er, ich habe ihn gefragt, weil ja Kaffee mein Spezialgebiet ist, ob sie sich damit befasst haben, dass gerade beim Kaffee zum Beispiel Fairtrade ja eigentlich das aus ethischer Sicht das absolute Minimum ist und nicht das Ziel, wo alle hin sollen.
Ja. Haben wir einmal das Interview von dir gehört, was du mit.
Ja, ganz genau. Und dann hat er eben gesagt, so hat er das noch nie gehört, dass Fairtrade das absolute Minimum ist, aber es ist halt so, dass das Ziel von Fairtrade eben ist es, den Massenmarkt zu beeinflussen.
Mhm.
Und das funktioniert natürlich mit so Spezialangeboten wie bei dem Kaffee, den man sich als Kaffeeliebhaber kauft, um 7 Euro das Viertelkilo. Das ist zwar schön, aber damit beeinflusst man den Massenmarkt nicht. Deswegen wollen sie, also bei den Bananen, das ist ja das Vorzeigebeispiel, da hat es am besten funktioniert. Da, ich glaube, in Österreich ist es 30% Marktanteil an Fairtrade-Bananen. Mhm. Da ist es halt so, dass jetzt auch Chiquita, zumindest Rainforest Alliance, zertifiziert die Bananen und solche Dinge.
Mhm.
Also dass eben die ganzen großen anderen Hersteller dann mehr oder weniger dazu gezwungen werden, auf soziale Verantwortung zu schauen.
Ja, ich finde, das drückt sich auch teilweise schon aus. Also selbst bei den lieblosen Tetra-Packern sieht man teilweise schon das Fairtrade-Symbol drauf.
Beim Hof-Orangensaft.
Genau, das ist das Ziel.
Aber die Gefahr ist halt, dass man dann glaubt, okay, passt, jetzt ist eh alles super, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und beim Kaffee kommt noch dazu, dass der Kaffeepreis in den letzten Jahren der Weltmarktpreis total stark angestiegen ist. Und bei Fairtrade ist es aber so, dass die Preise nur dann neu verhandelt werden, wenn irgendjemand befindet, jetzt ist es Zeit. Also das funktioniert nicht routinemäßig, sondern nach Bedarf. Und da hat es dann eine Zeit lang gedauert, bis die Fairtrade-Kaffeepreise hochgesetzt wurden. Und das machen sie jetzt aber in kürzeren Abständen, hat er mal versichert.
Ja, marktorientiert, dass es besser geht.
Genau. Weil sonst bringt Fairtrade ja nichts, wenn der Weltmarktpreis höher ist als der Fairtrade-Preis.
Das habe ich aber auch schon gehört, dass die Bauern dann absichtlich nicht mit der Organisation zusammenarbeiten, weil sie am freien Markt mehr kriegt.
Ja, genau. Ja, und dann der spannendste Teil war natürlich das Food Corps, weil ja das Problem ist, dass die großen Lebensmittelketten, die geben ja im Prinzip vor, was überhaupt einmal zur Auswahl steht an Produkten. Und selbst wenn man dann ins Geschäft geht und mit gutem Vorsatz nur das Gute und Anführungszeichen machen. Also wenn man jetzt quasi nur die ethisch korrekten Produkte kaufen will, die muss man erstmal kriegen. Und selbst wenn es so ist, ist es nicht schwer nachzuvollziehen, wo das herkommt und so. Und bei Food Corps, darüber habe ich schon mal geredet, funktioniert es eben so, dass dass man sich im Idealfall die Bauern anschaut, wo es herkommt und dann genau weiß, wo das Essen herkommt.
Ja, direkt und transparent.
Ja, und jetzt sollten wir vielleicht dein Tech-Thema weitermachen, oder?
NFC, Johnny.
Gut, dann machen wir eine Überleitung.
Ja, auch von Fair Near Field Communication, Fragezeichen.
Ja, nein, man kann momentan nur bei McDonald's damit einkaufen.
Ja. Jetzt, wo ich schon raus, ob wir später bei McDonald's der Bankkonto leer räumen können.
Oder? Genau. Nein, du kannst es auf jeden Fall leer räumen, indem du mir einfach das Handy klaust, weil es ist keine PIN-Abfrage und gar nichts, du hältst es einfach hin.
Ah, genau. Was hast du im Handy überhaupt drin, dass das funktioniert? Das musst du mir erzählen. Weil
ich habe gar nichts im Handy drin, das ist nicht NFC-tauglich. Ich habe nur einen Sticker, der aufs Handy geklebt wird.
Das ist alles.
Das ist ein
du kaufst mit dem Sticker ein?
Bitte? Den Sticker bekommst du bei der Anmeldung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ist, wenn man ein NFC-taugliches Handy hat, ob man bei Paybox auch dieses Handy dann aktivieren kann. Ich glaube, bei Konkurrenzprodukten wie Visa, Paywave oder so geht das.
Aber wie funktioniert jetzt das? Der Sticker ist wahrscheinlich mit Ihrem Bankkonto verbunden.
Nein, vielleicht sollte man erstmal mal jetzt aus. Fangen wir mal von Anfang an. Was ist NFC überhaupt vielleicht für die Hörer?
NFC ist eine drahtlose Funktechnologie. Near Field Communication. Genau, die geht nur auf ganz geringe Entfernungen. Also auf wenige Zentimeter, maximal 3-4 Zentimeter Entfernung. Und das ist auch ein Sicherheitsfeature. Das Technische ist so, dass diese Empfänger brauchen keinen Strom, weil in der Funkquelle ist so viel Energie drin, dass der sich aus dieser Funkquelle die Energie rausharvestet, die er braucht, um den Chip für den Bruchteil einer Sekunde mit Strom zu versorgen, um die Antwort zu schicken. Das ist zur Technik einmal.
Ja. Ist noch nicht
der
so verbreitet.
Dann auch echt was zurück.
Ja, genau. Das ist nicht nur
ohne, dass er da ist selber Energie hat.
Da drin ist ein Rechner, also ein Chip. Ja. Der kann auch Logik beinhalten. Also ich weiß nicht, ob der das auch tut.
Aber der hat keine Batterie drinnen.
Nein.
Also wirklich, der ist nur Funk.
Der harvestet die Energie aus der Welle, die daherkommt, und schickt sie zurück. Technologisch ist das verwandt mit RFID. Das kennt man schon von Schlüsselsystemen und ähnliches. Und nur RFID ist für größere Distanzen, also bis zu einem Meter und so ausgelegt. Ja. Oder noch mehr, glaube ich. Das sind, wo man die Paletten in der Logistik zum Beispiel scannen kann, ohne dass man sich anschauen muss und so.
Ja. NFC ist noch nicht so in vielen Handys verbaut, könnte aber der nächste Kracher werden, sagt man.
NFC nicht mit.
Munkelt man, ja, jetzt, wirklich. Wirklich.
Wir haben ja schon
munkelt man, dass das nächste iPhone, das rauskommt.
Drei von vier Leute haben schon NFC-Handy.
Wir benutzen es schon.
Also absolute Mehrheit.
Zur Erklärung, NFC-Handys ist mehr als dieser NFC-Aufkleber. NFC-Handy hat ein aktives Lesegerät, es kann NFC-Tags lesen.
Und
du hast eine API bei Android, wo du dann Dinge schreiben kannst. Wenn dieser Tag, den ich da bekommen habe, ist nur ein zur Erklärung für die Hörer.
Er kann schon senden, aber wenn er angefunkt wird.
Genau, erst wenn er angefunkt wird.
Dann immer das Gleiche.
Naja, es kommt davon, wie er implementiert ist, was da drinnen steckt.
Also, es gibt auch,
es kann auch mit Verschlüsselung geben. Das Ganze ist jetzt so, das Geld ist jetzt nicht auf diesem Chip direkt drauf. Also das, was ich habe, ist von Paybox. Paybox kennt man in Österreich, das sind die mit dem Handy zahlen, wenn man zum Beispiel das Parkticket in Wien kauft oder machen Zigarettenautomaten, wo steht, zahlst mit dem Handy. Die Paybox Bank ist, glaube ich, eine Tochter von der A1 oder eine Kooperation von mehreren Netzbetreibern und alle außer drei.
Aber im Prinzip wird da bei diesem System immer das irgendwie auf die Handyrechnung
genau.
dann aufgebucht.
Genau, nicht bei allen, ich wollte gerade sagen, nicht bei allen Netzbetreibern, wenn zum Beispiel drei, also ich bin nur ein Dreikunde, Hutchinson, die haben da keinen Vertrag mit der Paybox Bank, da kann man das nicht nutzen. Zum Beispiel kann ich auch keine Handy-Tickets in der U-Bahn kaufen. Okay. Alle anderen Netzbetreiber geht das direkt über die Handyrechnung. Ja. Wenn man es trotzdem nutzen möchte, und das habe ich schon vorher mal gemacht für das Parkticket und so, muss man sich mit dem Konto verknüpfen und dann bekommt man halt vom
Also du musst Paybox. Zur Paybox hinsurfen irgendwie.
Ich habe mich angemeldet.
Und dann denen sagen, was
und
deine
dann
Kontonummer
ist. Das war vorher, also bevor ich dieses NFC hatte. Und
jetzt können die dein Konto belasten, dann wenn sie sich dazu berufen fühlen.
Musst du dafür Paybox was zahlen jetzt eigentlich?
Schaut, das nächste Punkt ist, für die Handykunden, deren Handybetreiber dann Vertrag hat, geht das sowieso gratis. Für die anderen, die bei drei, da gibt es einen Tarif, der heißt Paybox Public, dann kann man nur eingeschränkte Dienste nutzen, nur das SMS-Ticket und sowas, ist es auch gratis. Um NFC zu nutzen, braucht man den vollen Tarif, den Paybox Classic. Der kostet im Normalfall 19 Euro im Jahr. Ist aber jetzt bis Ende 2013 im Zuge dieser Promotion-Aktion gratis. Und ich glaube, der NFC-Chip kostet normalerweise auch etwas bei der ersten
Aktivierung. Also du zahlst dafür, dass du zahlen kannst dann ab 2013.
So wie eine Kreditkarte zahlst du auch dafür, dass du es benutzen kannst. Und technisch ist es so, bisher mit Paybox, also wenn man schon Paybox hat, dann kann ich ja Zigaretten kaufen oder sonst was, Händen oder Tickets kaufen, und das geht normalerweise per SMS. Also ich schicke SMS an einen Code. Und jetzt hat dieser NFC-Chip löst einfach diesen Vorgang ab. Das heißt, ich gehe dorthin, halte mein Handy hin und damit wird die Bezahlung auf mein Paybox-Konto autorisiert. Also auf diesem Chip ist kein Geld drauf, der autorisiert nur das Abbuchen von meinem Paybox-Konto.
Und musst du dann noch einmal einen Knopf drücken
auf deinem Handy? Gar nichts. Am Handy sehe ich gar nichts.
Aber wie weißt du jetzt, ob du nur ein Packerl Zigaretten kaufen willst oder das 15
Mal hinlässt? Der Betrag muss, also momentan geht es ja nur bei Merkur-Quick-Kassen und bei 3 McDonalds-Filialen oder 4 McDonalds-Filialen, glaube ich. Und quasi du sagst, ich möchte zahlen, sagst, mit Handy bitte, und dann ist da so ein extra Lesegerät, wo dann der Betrag schon aufscheint und du hältst es hin, macht Pieps und es ist weg. Also der Betrag ist unter dem Sackerl erscheint dann.
Okay, und im Prinzip liest er nur deine Handynummer aus dem Chip?
Gar nicht die Handynummer, sondern nur das hat eigentlich nichts mit dem Handy zu tun. Ja. Ich könnte diese Karte auch ohne Handy nutzen.
Das heißt, die könntest du auf einen Bierdeckel kleben
und den Bierdeckel hinschieben? Ganz genau.
Oder auf deinen Handrücken?
Die vermarkten das nur mit Handy, weil Paybox halt die klassische Handybezahlmethode ist. Und bekommst instant, also innerhalb von 5 Sekunden, eine Bestätigungs-SMS, so wie bei allen Paybox-Transaktionen, dass du jetzt diese Zahlung getätigt hast.
Aber da du das ja als Dreikunde sowieso mit deinem Konto verknüpft hast, könntest du so den Chip auch auf die Haut implementieren und einfach dann immer so cool die Faust hinhalten
zu der Kasse.
Irgendwelche Sicherheitsschranken gibt es ja schon, oder ist es nicht bei jedem dritten Mal zahlen, muss man einen
PIN eingeben? Bei Paybox ist es so, es gibt also pro Bezahlvorgang ein 25-Euro-Limit und pro Tag ein 50-Euro-Limit. Okay. Und du bekommst nach jeder Bezahlung eine SMS, also sofort bei jeder einzelnen Bezahlung, und da steht auch drin, wie viel du heute schon hast, wie viel noch frei ist.
Und wenn ich dir jetzt den Chip runterkletzel von deinem Handy, kann ich damit ungestraft einkaufen gehen, bis du den dann als gestohlen meldest? Bis ich
ihn gestohlen melde und sie haben,
bis du das überhaupt merkst.
Bis ich es merke.
Wenn du mit Weil ich könnte ja einen anderen Chip draufkleben vom Gregor, ne? Und dann überhaupt so eine Umverteilungsaktion starten.
Ich merke spätestens dann, wenn du einkaufst, bekomme ich eine SMS.
Sofort. Du bekommst eine SMS, obwohl du bei 3 bist.
Ja, SMS bekommst du immer.
Okay, ja.
Also du verknüpfst es mit deinem Handy. Aber das Ganze ist jetzt für zur Verbreitung. Wie gesagt, momentan gibt es genau 4 McDonalds-Filialen und es gibt 3 Merkur-Express-Kassen in ganz Wien.
Okay.
Und ich habe mir die Geräte auch angesehen, man kennt ja die blauen Bankomat und Mastercard, also die Kreditkartenterminals, und die haben eine eigene Halterung da entworfen, wo dieses blaue bekannte Gerät draufsteht. Und darunter so ein kleiner Tisch, der vorsteht, und da ist dann ein zweites Gerät eingelassen. Das hat ein kleines Display, aber es ist ein extra Gerät, dass sich da an jeder einzelnen Kasse dorthin montieren muss. Oder ich weiß nicht, was der Shopbetreiber dafür zahlt. Und ist ja nicht das einzige System. Vor allem ist, glaube ich, Paybox gerade nicht so verbreitet wie Bankomat oder wie Kreditkartenzahlungen. Ich kenne nicht viele Leute, die mit dem Handy zahlen, bisher schon, also ohne NFC. Und
in meinem Interesse auch nicht mehr.
Naja, aber es ist ja bei R1 zum Beispiel gratis dabei, oder?
Naja, so dadurch kommt es vielleicht mehr Verbreitung erlangen.
Vielleicht für gewisse Anwendungsfälle. Ich kann mir schon vorstellen, halt für, keine Ahnung,
Fahrstuhl. Sagt, der große Sinn ist jetzt, dass ich nicht mit so Münzen herumhantieren muss oder meine Kreditkarte mit einem kleinen Betrag belasten oder meine Bankomatkarte.
Es gab ja schon mal so ein ähnliches Ding, das war der Quick-Chip.
Ja, seit mehreren Jahren,
Das, wo man es auch darum geht, die Kleins bitte schnell
und
zu zahlen.
Ist das endlich tot? Weil ich glaube, die leben davon, dass man beim Bankomat ab und zu aus Versehen statt auf Bargeld auf Quick drückt.
Na, ich muss sagen, also ich habe jetzt ungefähr 3-4 Mal benutzt.
Ja.
Es ist schon cool, als mit Bargeld oder mit Karte. Es geht einfach so viel
das praktisch. Das Quick jetzt, oder was?
Nein, das mit
das NFC. NFC. Okay, ja.
Also abgesehen aber von Risiken und Nachteilen. Aber
einfach, weil du es hinhaltest und es ist bezahlt.
Na, weil ich keine Brieftasche rausholen muss. Das Handy habe ich am schnellsten griffbereit. Aha. Und es geht wirklich innerhalb von 0,5 Sekunden. Ich halte es immer noch Pieps. Also bevor ich es noch in der Nähe habe, also ich ist genau dort, macht Pieps und ist schon bezahlt.
Das ist ja konsumtechnisch total arg. Du kannst jetzt noch schneller Geld ausgeben als vorher.
Nein, es geht wirklich schneller, das stimmt schon.
Aber wie schränken Sie die Reichweite dann ein, dass das halt Pieps macht, wenn du dort bist mit dem...
Nein, es geht wirklich nur auf wenige, also auf wenige Zentimeter.
Ja.
Man merkt es auch, wenn es... Also genau, was auch noch ist am Anfang, der Chip ist auf der einen Seite irgendwie silbern beschichtet. Das heißt, wenn man ihn verkehrt herum aufklebt, also die Innenseite nach unten oder so, dann... funktioniert es gar nicht.
Okay. Also er kann nicht rückwärts
sehen. Er kann scheinbar nur in eine Richtung, also das ist offensichtlich, ich dachte, das ist einfach nur so der Kleber, aber in Wirklichkeit ist das scheinbar wirklich eine isolierte
Schutzschicht.
Aber Paybox sind ja nicht jetzt die Ersten, die das da ausrollen, also prinzipiell so bezahlen über drahtlose Ding, sondern da gibt es, wie du schon gesagt hast, dieses Ding, wo man den Code eingeben muss, hin und wieder, das ist Mastercard PayPass. Das ist ein Service von Mastercard und wenn du dir jetzt eine Mastercard bestellst, bei Raiffeisen zum Beispiel, bekommst du sie gar nicht mehr ohne diese Drahtlos-Funktion.
Wie? Und ist der NFC-Chip in der Mastercard
drin? Ja, genau, in der Karte drinnen.
Die erste Frage, die mir als Nerd einfällt, wie macht man es kaputt?
Ja, echt, in die Mikrowelle einlegen.
Also, da gibt es ja den RFID-Sepper vom Chaos Computer Club, da will man sich aus einem Fotoblitz.
Da macht man sich den normalen Chip wahrscheinlich auch kaputt.
Genauso, oder? Wie man den Reisepass-Chip kaputt
macht. Ja, wie funktioniert das ungefähr?
Ich glaube, es wird irgendwie über Induktion, du musst es halt überlasten,
was es
durchmacht.
Induktion ist das Stichwort, stimmt.
Mikrowelle ist gefährlich, weil du verbrennst gleich die ganze Karte.
Du kannst auch jetzt so eine Schutzhülle basteln, wahrscheinlich ist das fürs Handy nicht sehr gescheit, damit dein Chip aus der Schutzhülle nicht rausfunken kann.
Weil irgendjemand
dich, während du in der U-Bahn stehst oder in der Kinoschlange, dir hinten schnell einmal ein Bezahlgerät an dich ist, an das Geldbörsel hält, bip, bip, und schon ist er reicher.
Nein, es ist... du musst ein Bezahlgerät haben, das ist eigentlich der Punkt. Also ja. Ich glaube jetzt nicht, dass...
Und so bin ich Unternehmer.
Aber dann weiß ich ja genau, an wen ich es bezahlt habe.
Das ist nicht
anonym. Ja, dann wird es einen Service geben, der die verborgt.
Nein, aber du bekommst ja von Paybox... Also das bei Paybox, ich glaube, es gibt weniger die Gefahr darin, dass du jetzt mir Geld aus meinem Konto klaust,
okay,
als dass du meine Karte vielleicht missbräuchlich verwendest für eigene Zahlungen.
Also du glaubst eher, es wird sich die Handy-Diebstahle häufen.
Nein, sozusagen. Nein, das ist sowieso der physische Diebstahl, weil das Ding ist ja ungeschützt, ohne Code. Oder, das weiß ich eben noch nicht, wie das funktioniert, mich würde es brennend interessieren, mal diesen Vorgang mitzulauschen, also mitzuschneiden, was da passiert auf NFC-Ebene.
Ja, dass jemand da versucht,
ob man da zum Beispiel Replay-Attacken fahren kann, was ist, wenn ich dasselbe nochmal mache, oder ist es irgendwie verschlüsselt, oder kann ich das klonen? Also wenn ich zum Beispiel
deine Aufzeichnung mitschneide und dann nachher die irgendwie selber auf einen Chip brennt.
Oder gleich die Karte klone, in Abwesenheit, dass ich gar nicht mitlauschen muss in den Transaktionen, sondern das weiß ich natürlich noch gar nicht und ich hoffe mal, dass es nicht möglich ist, aber es wäre sicher interessant. Und da ist ja der zweite Punkt, das Thema, was ich geschrieben habe, in Deutschland hat ja jemand, ich glaube Deutschland, eine Android-App veröffentlicht, kurzfristig, die es ermöglicht, so NFC-Kreditkarten auszulesen. Und das hat ja damit gezeigt, dass die deutschen Kreditkarten, also auch die Mastercards, die in Österreich sind, alle Transaktionen unverschlüsselt abwickeln.
Servus, das heißt, also er hat sofort meine Kreditkartennummer.
Und die hat er nämlich, und die Kreditkartennummer hat er auch, wenn du gerade keinen Bezahlvorgang machst.
Super.
Die ist einfach...
Das heißt, er kann mich anfunken und meine Kreditkarte ist blöd genug und gibt ihm meine Nummer.
Genau, sag
den Secure-Code auch noch?
Nein, also den Namen nicht und den Secure-Code nicht.
Aber der ist ja nur dreistellig.
Aber die Nummer und das Ablaufdatum sind auf der Karte drauf.
Super, das ist ja das, was bei den meisten Webforen, dann braucht er sich nur noch den dreistelligen Secure-Code
und nicht aussuchen. Alle verlangen den zum Beispiel.
Ja, das heißt, er kann schon irgendwie Pornoseiten ansurfen damit.
Ja, genau, das ist...
Die war wirklich im Market runterzuladen?
Die war im Market für kurze Zeit, dann war sie noch eine Zeit lang per GitHub und dann ist jetzt dort auch schon offline. Und der ist aber ein Sicherheitskonsultant, glaube ich, der aus dieses veröffentlicht hat, also nicht in der dumme Security, sondern der hat das wirklich als Proof of Concept gezeigt. Und ich habe mir den Code auch angeschaut gehabt, das war wirklich ganz, ganz schlicht, nur auf das Wesentliche beschränkt, also kein Error-Handling und so. Und nur zu zeigen. Aber was ich gesehen habe, ist, der hat da ganz bestimmt Hex-Zahlen zusammen formatiert, die er hinschickt als Request.
Okay.
Die waren nicht näher kommentiert, da habe ich nicht gewusst, wie er zu denen gekommen ist. Ob das schon irgendetwas ist, was man wissen muss oder nicht, oder ob man das mitlauschen kann, wenn man eine Transaktion mithört. Und damit kann man zumindest bei Kreditkarten die Nummern auslesen und bei der deutschen Geldkarte, genau, in Deutschland gibt es ja was Neues, gibt es ja noch was anderes, das ist ja so wie bei uns die Quick-Karte, die man vorher auflädt, nur jetzt ist die drahtlos. Also die ist also auch mit NFC, das heißt, anders als bei der Paybox, das im Konto geht, musst du es vorher aufladen und das Geld ist aber wirklich auf der Karte drauf, kryptografisch.
Richtig, wie verloren, wenn man die Kreditstäbe oder so.
Genau, und nur ist es halt nicht mit Chip zu übertragen, sondern wirklich per NFC.
Okay.
Also wieder ein anderes Konzept. Ja. Und da bei dieser Karte kann man... Also
das ist dann aber anonym praktisch. Dann kann ich mit meinem Kartal auf dein Kartal überweisen und so.
Genau, und die kannst du auch kaufen, ohne dass du ein Konto hast. Du kannst eine Blanko-Karte kaufen und die in bar auf der Bank am Schalter aufladen lassen. Und diese Karten bieten auch so, dass du also Service, dass du quasi mit einem Automaten dann die letzten Transaktionen einsehen kannst, die ich getätigt habe. Und der hat dann gezeigt, dass mit seiner Android-App konnte er das auch einfach auslesen. Also ich gehe hinter dir und sehe deine letzten 5 Einkäufe mit deiner Quick-Karte, also mit deiner deutschen Geldkarte.
Super. ganze Sinn von Bargeld.
Also soweit ich das verstanden habe.
Bargeld ist dann wieder weg.
Und da wurde argumentiert, glaube ich, von den Verantwortlichen, dass Verschlüsselung halt mehr Aufwand bedeutet, also natürlich mehr Aufwand bedeutet, und halt auch den Zahlvorgang verlangsamt hätte oder länger dauert.
Also man hätte den Benefit teurer. Vielleicht, wäre wieder weg, wenn man verschlüsseln würde. Wäre die Argumentationslinie gewesen. Oder ist die Argumentationslinie. Was halt, ja, ich weiß nicht, für die kurze Transaktion verschlüsseln, man weiß es.
Ich meine, es ist sowieso interessant, weil wohin soll sich das entwickeln, wenn es jetzt 10 verschiedene Süppchen gibt? Ja? Weil in Österreich hast du schon...
Zu Bitcoins.
Naja, weil das NFC ist ja, es ist alles NFC und das Stratus bezahlen, aber es sind wirklich total unterschiedliche Systeme. Ja, bei einem ist das Geld wirklich auf der Karte, beim anderen brauchst du den so
Drehungskonto. Und weißt du, gibt es irgendwie international ein System, das sich schon in mehreren Ländern durchgesetzt hat oder kocht da jedes Land sein eigenes Superl?
Na, Visa und Mastercard sind die schon weltweit gehen. Und
aber die sind ja nicht für Mikrotransaktionen geeignet in dem Sinne, oder?
Na, oh ja, du kannst na, gerade für Mikrotransaktionen. Also wenn
die haben ein eigenes Mikrotransaktionssystem?
Ich meine jetzt
Zigaretten
NFC,
zum Beispiel.
Ja genau, also bei denen ist es so, ohne Code kannst du ja nur bezahlen bis 25 Euro mit NFC, auch bei Visa und einer Mastercard.
Wie, meine Mastercard ist schon NFC-fähig?
Das weiß ich nicht, ob deine jetzt auch schon NFC-fähig ist, aber jeder, die du zum Beispiel jetzt bei Raiffeisen bestellst, ist von Haus aus NFC-fähig und hat auch dieses kleine Logo drauf, mit diesem Funkding.
Aha.
Und in Österreich ist zum Beispiel schon jede Zielpunkt-Filiale mit so einer NFC-Kasse ausgestattet.
Mhm. Und das ist jetzt nicht das NFC, Paybox, ich habe schon bezahlt damit.
Okay. Das sind die kleinen. Ah, da fehlt schon wieder ein Euro auf der Rechnung. Also auf
ja, das, was dann 2 Monate später eh nicht liest. Ja.
Da haben sie sich verrechnet. Ja, genau. Zumindest, ich glaube, dass die. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Lesegeräte für Visa und Mastercard dieselben sind oder ob es da wieder andere gibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Händler da irgendwann mal 3 verschiedene NFC-Lesegeräte an die Kasse montieren.
Kann zusammenfassen, dass die Industrie am Untergang des Bargelds arbeitet?
Ja.
Mit vollen Kräften?
Also insofern war ja eh schon bis jetzt mit der Bankomat, es ging ja in diese Richtung und mit NFC bezahlen ist spannend. Und da sind ja auch nicht nur die Händler dran oder so. Ich meine, Google mit ihrer Google Wallet will ja auch irgendwie dran. Nur die haben halt das Problem, die müssen erst einmal an die Geldinstitute ran, um da eine Basis zu schaffen, überhaupt da diesen Link herzustellen. Aber eigentlich wirst du, ich meine, interessanter ist es beispielsweise, wenn man jetzt weiterdenkt, wenn man diese Gerüchte irgendwie, neues iPhone kommt oder so, wird vielleicht NFC haben oder so. Ich meine, die haben ihre Fingerchen schon in den Geldtaschen ihrer Kunden. Also die könnten mit NFC sicherlich schon einiges mehr anstellen, weil die haben die Kreditkarteninformationen schon da, die haben den Link hergestellt.
Also Konto zum Beispiel direkt über NFC.
Und los geht der
aber
Spaß.
Aber was mich jetzt interessiert, eigentlich brauche ich das NFC gar nicht. Was mich jetzt interessiert, ist eigentlich wie bei Flutter oder bei Kreditkarten für eine Webseite, wenn ich jetzt irgendwelche Bildchen verkaufen will über mein Web. Den Gregor darfst du nicht fotografieren.
Ja, ich habe protestiert beim letzten Posting vom was.
Aber schau, du darfst ihn schon bitte. Ja, bitte.
So nachdenken. Das geht durch die Zensur.
Nein, aber noch einmal. Ja. Könnte ich dieses ganze Paybox-System jetzt auch für Web-Geldtransaktionen verwenden? Weil wenn ich jetzt das, was der Chip sendet, diese Telefonnummer, wenn ich die jetzt in ein Webformular eintippe,
du kannst mit Paybox auch von Handynummer zu Handynummer Geld senden zum Beispiel. Oder von Handynummer zu Bankkonto.
Es gibt auch eine App dafür. Das heißt, ich müsste nur auf meiner Webseite, angenommen, ich will jetzt auf meiner Webseite irgendwie Geld eintreiben.
Du musst Paybox-Partner werden und das kostet dich wahrscheinlich was.
Okay, aber rein technisch, ich müsste dort nur eine Nummer aufschreiben, eine Kontonummer oder irgendwas und auf die kannst du dann mit deinem Paybox drauf zugreifen.
Ich kann auf der... Ich weiß nicht, Paybox ist auch nicht so lange in Verwendung, aber es gibt eine Paybox-App, wo du deine Transaktionen einsehen kannst und da kann ich auch an andere Paybox-Kunden oder Teilnehmer direkt als die Handynummer, die Identifizierung, nicht Authentifizierung, Identifizierung, mit dem kann ich an eine andere Handynummer auch Geld senden.
Und
das landet dann auf deinem Paybox-Konto.
Super, und angenommen ich mache das, wäre dann die Chance in Österreich zumindest größer, dass ich mehr Kunden habe, die ein Paybox-System haben, als solche, die eine Kreditkarte haben, speziell wenn ich jetzt Jugendliche als Kunden habe.
In meiner...
Also mein größtes Hindernis für Kreditkarten, dass die Jugendlichen haben keine Kreditkarten. Ich weiß.
Nein. Aber oft Handys, meinst du, ja. Meinen Eltern ausgestattet.
Ja, ja.
Überhaupt, ob das eine Möglichkeit wäre, Internet-Business sozusagen aufzuziehen, wenn man sagt, die ganzen A1-Kunden haben das Zeug.
Ich weiß nicht,
Ich bin gar nicht daran interessiert, physikalisch die zu berühren oder so. Ich möchte nur, dass möchte nur Geld eigentlich.
Wir haben jetzt das Terrain von NFC erfolgreich verlassen. Aber ich glaube, ja, selbst wenn die Kids alle Handys haben oder so, ja, du, die Eltern werden bedulichst drauf schauen, dass solche Zahlmechanismen kontrolliert sind.
Okay, die checken null.
Du meinst, sie werden gehackt von den Kids?
Die kaufen wirklich.
Ja, das kann natürlich auch sein. Okay,
die checken das dann einen Monat später, warum das auch
egal, von den Eltern darf man, glaube ich, nicht zu viel erwarten.
Bezahlten.
Ich muss nur Klingeltöne verkaufen.
Ich weiß nicht, dieser Standard-Paybox-Tarif, den man hat, wenn man A1-Kunde zum Beispiel, also nicht für das NFC braucht, den Classic-Tarif, da sind ja nur ganz bestimmte Services, glaube ich, erlaubt. Da kannst du nicht überall einkaufen, sondern nur, glaube ich, Handy-Ticket, Zigarettenautomat und Snackautomat und diese kleinst.
Ja, weil schon die mit dem,
genau. Du kannst ja die Werbung, wo steht, bezahle mich mit dem Handy, und das habe ich auch mal probiert. Da gab es ja früher diesen SMS-Hack, weil man ja, haben wir schon mal angesprochen früher, bei den Zigarettenautomaten zahlt man ja, also bisher mit SMS, also man schickt einen speziellen Code, der auf dem Automat aufgedruckt ist, an diese Nummer.
Eine Mehrwert-SMS sozusagen?
Nein, eine Gratis-SMS. Und diese SMS ist nur quasi der Trigger, der dann die Abbuchung von deinem Paybox-Konto
und
als Transaktionsnummer.
Genau. Und da konnte man bis vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren, die SMS-Absendenummer einfach faken. Mhm. Das geht ja mit diverse Online-SMS-Provider. Und dann sende ich eine SMS mit deiner Absendenummer. Mhm. Und dann bekommst du die Bestätigung, danke für den Einkauf, 3,60 Euro Zigaretten.
Aber gezahlt hast du es trotzdem noch du? Oder zahlen
du es auch? Nein, zahlen es du. Die SMS bekommst auch du, ja. Du bekommst nur mal die Bestätigung und keine, bei größeren Zahlungen musst du ja aktiv nochmals,
so,
wollen sie wirklich zurück.
Das heißt, du brauchst eigentlich nur die Handynummer von wem und kannst mit dessen auf dessen...
Geht jetzt nicht mehr.
Geht jetzt nicht mehr.
Aber, eingeschränkt. Aber das zeigt, was für große Lücken entstehen können, wenn man solche Bezahlsysteme auf technologisch hochstehendere
Weise
einführt.
Ganz blöde Frage, es geht nicht mehr, dass man Zigaretten mit Münzen kauft am Automat.
Oh, ja, wo denkst du hin?
Ja, aber und?
Das aber dann muss der Bankomat schon immer haben.
Ja, Bankomat hat das auch.
Also nur mit Münzen geht es nicht mehr.
Weil die unter 16-Jährigen Zigaretten kaufen dürfen, ist in Österreich das eingeführt worden, die Bankomat.
Haben sie aber auch 50 Jahre braucht oder so für die Erfindung.
Und ich glaube, das ist der einzige Anwendungsfall, wo sich der Clickchip mittlerweile wirklich praktisch ist. Ich meine, ich rauche ja nicht mehr, aber wenn man, jetzt muss man auf jeden Fall die Bankomatkarte einschieben, nur um zu zeigen, dass man alt genug ist. Vorher kannst du gar kein Geld einwerfen, und wenn du dann diesen Clickchip auf der Karte aufgeladen hast, dieses Prepaid-Bargeld, dann kannst du gleich damit zahlen. Und das habe ich schon jetzt im Umfeld von mir gesehen, dass einige Leute das wirklich nutzen. Und vorher, Quickchip führt ja ein Schattendasein, oder sicher viel gekostet. Ja. Aber Quickchip war zumindest ein Vorteil, dass der wirklich halt verbreitet war, also auf jeder Bankomatkarte und an jeder Kasse, während dieses Paybox
wird sich österreichische Minitel.
Ja, beim Österreich war einfach, glaube ich, das mit Bankomatkarte bezahlen so schnell am Start, dass es mit dem Quicktasche nicht wirklich Fuß fassen konnte.
Bankomatkarten, also Bankomatzahlungen kosten nichts bei uns, weil in manchen Ländern bezahlst du ja, glaube ich, Transaktionsgebühren für Bankomatzahlungen.
Ja, ganz stimmt nicht, weil die meisten Kontos kosten an sich was.
Achso, ja, Studentenkonten sind mehr verwöhnt.
Ja, aber sobald sie ja nicht mehr Student seid, wirst du geschröpft mit vierteljährlich und Transaktionsgebühr und nur 10 Transaktionen gratis. Also die Banken,
stimmt schon,
für die Gunst, dass du bei ihnen ein Konto haben darfst, schröpfen sie dich schon.
Ja, stimmt schon.
Abgesehen von den Nullzinsen, die du kriegst. Und
ja, es bekommen ja sonst nichts.
Ja, stimmt, ja.
Ja, also... Nächstes Ziel wäre einfach mal anzuschauen, wie es technisch funktioniert.
Und diese NFC-Auslese-Android-App, die du dir angeschaut hast, die hast du dir auch runtergeladen? Oder?
Ja, habe ich.
Achso, das heißt, du hast sie.
Ich habe sie.
Okay.
Ich habe auch den Source Code. Das war ja auf GitHub öffentlich. Nur ich habe kein NFC-fähiges Android-Gerät. Also
da können wir ja aushelfen. Ah. Ne?
Was für ein Zufall.
Diese App, ich vermute mal, wenn wir jetzt den Paybox-Chip hinhalten, wird das einfach sagen, ungültiger Kartentyp oder so ähnlich. Weil ich habe mir die Abfragen angesehen, sobald irgendwas zurückkommt, was es nicht erwartet, sagt es einfach, kenne ich nicht. Und da waren, ich glaube, Paywave, PayPass, also diese Mastercard, Visa und die deutsche Geldkarte waren da drinnen im Code kommentiert. Und die konnte halt diese Daten auslesen. Aber wie gesagt, wenn das so einfach ist, ich habe mir den Code angeschaut, das war eigentlich sehr, sehr...
Ich schlage vor, wir machen einmal Feldforschung.
Ja, genau, das wäre dann das nächste Ding.
Wie würde das Setup ausschauen, wenn wir wissen wollten, was hin und her geht zwischen diesen beiden Sachen?
Warte mal, siehst du irgendwas, wenn ich mein Handy...
Nein, das muss aber nicht zwingendermaßen sein. Ich habe gerade den Flugzeugmodus aktiviert.
Ach so, okay.
Deswegen wird da nichts anzeigen.
Aber soweit ich weiß, gibt es für das N9er-App, die NFC-Tags lesen und schreiben kann.
Ja.
Aber da wird uns dann sicher der Florian, wenn er das nächste Mal wieder alles ersetzen können.
Ich habe da auch mal ein NFC-Tag-Info, gibt es da auch zumindest zum Auslesen von so NFC-Tags.
Die installiere ich jetzt auch gerne mal.
testen.
Eine passende App, und dann werde ich das mal ausprobieren, ob die vielleicht was kann.
Diese App, die da, diese
NFC Tech Info,
die da diese Geldkarten auslässt, die hat ja nicht nur einfach den, die Tags Infos ausgelesen, sondern wirklich auch gezielt Transaktionen abgeben. War schon interessant was.
Ja, da kann ich schon das direkt aktivieren.
Okay. Scanner Tag, wir halten jetzt da den Paybox Tag hin.
Hin und.
Was passiert?
New Tag detected. Und? Type A, ISO, IEC 14443, Typ A. Und wenn ich auf Tag Information drücke, was kommt da raus?
Ist Random ID, RFID Technology ist Type A, Tag Type, Historical Bytes.
Ja, das sind Sachen, die muss man sich auseinandersetzen, um zu verstehen, was sie tun.
Kannst du mal die andere App starten, die ich da...
Genau, die...
Dann machen wir noch einen zweiten
Credit,
Test.
Credit Card, das ist jetzt die von GitHub runtergenommene.
Ja.
Und ja, der zeigt schon was an. Die kann man schon anzeigen.
Die NFC.
Okay, ID aber Kartentyp dann. Unbekannt. Das ist also der hat hardcodiert genau diese Abfragen für die Geldkarte.
Sollen wir es mit der Kreditkarte probieren?
Wenn du eine Drahtlos-Kreditkarte hast, dann
sollten
wir da was sehen können.
Ist die neue, oder wie? Die ist aber noch nicht gültig, die wird erst nächstes Jahr. Also nächstes Monat.
Aber ich habe nicht das Logo drauf.
Hat die nicht?
Von der BSK-Bank, die haben das scheinbar noch nicht.
Ja.
Oder ist das eine drahtlose?
Schauen wir mal. Das wäre aber noch schöner ohne Symbol und dann genau, den Chip drauf. Das wäre das.
So ein kleines Chip, den
ist das drauf. Ich glaube, das ist nur bei Reifes momentan ausgegeben.
Sehr gut.
Und Visa gibt es, glaube ich, hat es nur eine Limited Edition gegeben. Und die Visa wollen jetzt im zweiten Halbjahr das flächendeckend ausrollen. Diese eigentlich Paywave heißt es bei denen.
Paywave.
Wow, das klingt schon bedrohlich. Paybox, überall
geht's. Hoffentlich spielt sie uns nicht weg, die Paywave. Auf dem Payway. Ohne Geld. Okay.
So.
Ja. Gut, also danke für diese Einsichten, Johnny.
Ja, ist spannend.
Ja.
Bin neugierig, was hin und her geht. Das muss man noch
weiter beforschen. Sobald du so ein Gerät hast.
Ja, aber ich installiere auch gerade so eine NFC-Lese-App, aber er tut noch Komponente 4 von 7.
Okay. Das ist noch die Installation sehr.
Aber wie gesagt, Routine. Ohne...
Und sag, könnte ich nicht so statt dem Chip so einen kleinen, besseren Chip erzeugen, bei Kurbelbetrieben oder so, der halt ständig zufallsgenerierte IDs versendet, bis ich mal zufällig die vom Gregor sende an der Kasse, dann sage ich, ja, dauert ein bisschen mit Zahlen.
Und bis zufällig passende kommt.
Genau, ja.
Es kommt darauf an, wie komplex dieser Mechanismus ist, und deswegen würde ich es mir gerne anschauen. Wenn das zum Beispiel ein Public-Private-Key-Verfahren ist, wo der wirklich irgendwas bekommt, dann mit seinem Key verschlüsselt, das weiß ich aber alles nicht, was die genau machen.
Ja.
Also man könnte es technisch so komplex machen, dass du es nicht mit einer Kurbel
knackst. Aber alles, was du erzählt hast, wird das nicht überkomplex sein.
Aber man könnte es auch genauso, im schlimmsten Fall ist es wirklich so simpel, dass es nur eine ID ist und die lesen das. Was also ich mal nicht
einen, wo ich da so hingehe und mal schauen, wer heute zahlt. Und dann gleich so dessen Adresse sehe und das immer SMS schreibt. Danke für das Backerl
Mannerschnitten. Gregor hat schon heimlich meinen
Karten. Ja, nein, kein Problem. Weiter podcasten. Was ist denn das nächste Thema? Schnell das Thema wechseln.
Na gut. Ja, das andere war noch vorher. Nokia hat jetzt endlich das PureView-Handy, von dem wir vor einem halben Jahr davon geredet haben, offiziell gestartet in Österreich und freundlicherweise letzten Freitag ein Fotowalk am Naschmarkt veranstaltet.
Okay,
und danach gleich die Handys an interessierte Blogger verliehen.
Wow,
deswegen haben wir das gekriegt, aber leider kann ich es nicht wirklich in Betrieb nehmen, weil man kann nur Mikro-Sims
rennen. Was für einen Blog hast du?
Ja, mein Blog, wo ich auch halb Jahr was poste, aber ich meine Mikro-Blogger.
Okay. Und haben die überhaupt gefragt, ob du Blogger bist? Oder?
Nein, sie haben ja, keine Ahnung, aber ich habe bei einem Blogger-Event mal mitgemacht und ich habe ja diesen Blog, wo meine E-Mail-Adresse draufsteht.
Achso, und dann haben sie dich kontaktiert, oder?
Ja, genau. Das, Nokia ist ja immer das Paradebeispiel für Blogger-Relations. Und da gibt es immer, wenn neue Handys rauskommen, coole Veranstaltungen.
Mhm.
Und jetzt habe ich Zeit gehabt, einen Haufen mit der Kamera zu fotografieren, und das funktioniert und? Tatsächlich so wie beschrieben, nämlich, dass die Detailauflösung von den Bildern einfach viel höher ist als bei normalen Kameras mit 8 Megapixel.
Ja, so also hat er so immer ohne geschummelt.
Können wir, glaube ich, kurz nochmal wiederholen, hat einen unglaublich hochauflösenden Sensor, ich glaube 38 Megapixel.
Steht da 4:3. Zeiss drauf? Oder?
Ja, genau. Das ist ja schon länger der Nokia-Linsen-Fabrikant. Jedenfalls die 41 Megapixel steht drauf, aber das ist deswegen, weil es in 16:9 in die Breite geht und 4:3 quasi in die Höhe, und da sind es dann 38 oder 31, je nachdem, was man einstellt. Aber der Sinn ist eigentlich der, dass man 5 oder 8 Megapixel einstellt und der dann aus der hohen Pixelzahl runterrechnet und so Rauschen rausfiltert und so. Und wenn man sich jetzt die Bilder eins zu eins anschaut, also so, dass ein Pixel vom Bildschirm wirklich ein Pixel vom Foto ist, dann sieht man halt viel mehr Details, weil das ist bei den normalen Kameras, ist das halt schon ziemlich unscharf, weil ja Sensoren so funktionieren, dass sie dass ein Farbfilter drauf liegt und jeder einzelne Pixel kann ja nur schwarz-weiß aufnehmen und dann wird der Farbpixel zusammengestöpselt aus den vier benachbarten Pixeln. Deswegen ist eine systembedingte Unschärfe immer drin und jedes Digitalfoto muss nachgeschärft werden. Und der Effekt fällt dann natürlich weg, wenn man von 41 mehr ein bisschen runterrechnet oder von 38. Und deswegen finde also wenn man, ich habe es so überschlagsmäßig verglichen mit normalen Digicam-Fotos und da ist, wenn man so auf 150% stellt, dann ist es ungefähr so unscharf wie bei normalen Fotos 100%.
Okay, die funktioniert Technologie. Fotografieren geht genauso schnell. Also ist jetzt kein Rechen oder kein Aufwand beim Abdrücken oder so.
Dafür haben sie extra Hardware oder was auch immer entwickelt, die da halt wirkt.
Und ist da jetzt noch ein Memo drauf? Oder was für
ein Achso, das ist Symbian. Das ist das Symbian, wahrscheinlich letzte große Symbian-Handy. Oder vielleicht kommt noch was. Das war eh total lustig. Die Amerikaner haben mit Symbian noch nie was anfangen können und deswegen schreiben sie, das ist eine Frechheit, im Jahr 2012 ein Symbian-Handy rauszubringen. Und das finde ich natürlich nicht, weil ich verwende ja schon lange Symbian. Quasi seit dem ersten Symbian-Handy, das es unter dem Namen gegeben hat, und länger. Ich habe sogar eine Psion-Serie 5 gehabt, das war technisch gesehen der Vorgänger sozusagen, das EPOC-Betriebssystem. Jedenfalls, die allerneueste Symbian-Version ist, gibt es noch weniger Ärgerlichkeiten. Oh, und so, es schaut sogar schon das Bildschirm umdrehen, schaut so cool aus wie am iPhone. Solche Feinheiten sind ja genau die, wegen denen Apple so geliebt wird und solche Dinge.
Eye-Candy.
Und die Apps starten schnell und was weiß ich was.
Ich möchte hier widersprechen. Ja, cool. Ich bezweifle, dass Apple irgendwas Spezielles machen muss, um von seinen Fans geliebt zu werden.
Ja, doch, schau mal.
Das ist gerade der Selbstläufer.
Ups, jetzt geht's nicht.
Das iPad dreht sich gar nicht. Der Bildschirm dreht sich.
Das ist das wichtigste Feature von einem Smartphone-Betriebssystem. Und deswegen ist der Symbian kein Smartphone-Betriebssystem gewesen. Weil erst jetzt in der letzten Version sich schön dreht.
Ja, wenn man sich jetzt so die Windows 7 Phones anschaut, man hätte sich ja gewünscht, dass Nokia mehr Rückgrat gezeigt hat.
Genau. Heute habe ich mir jedenfalls gedacht, ich hätte gerne jedes Mal 1 Euro, wenn irgendjemand sagt, Symbian ist kein Smartphone-Betriebssystem. Weil nämlich auf der Finderly, jetzt sage ich es, auf der Facebook-Seite haben sie das eben verlautbart, was mich natürlich gleich dazu veranlasst hat, das zu trollen. Jedenfalls, die Kamera ist total super, weil es ist nicht nur die Bildqualität, die technische gut, sondern es sind halt solche Feinheiten, die wenn es gesperrt ist, kann man auf dem Auslöser drücken und es startet die Kamera.
Ah, sehr cool, ja.
Und es gibt zum Beispiel, also das, was man sich von richtigen Kameras erwartet, Hilfslinien für goldenen Schnitt. Ja. Mhm. Dann, wenn man auf Video zum Beispiel schaltet, das finde ich besonders cool, dann gibt es hier Hilfslinien für CinemaScope, falls man später einen Kinofilm draus machen will. Und dann kann man natürlich relativ gut zoomen. Also überhaupt, das Zoom-UI ist cool, weil man fährt quasi mit dem Finger auf und ab am Display und dann sieht man schon, was für ein Ausschnitt kommen wird, und wenn man es dann loslässt, zoomt es dort hin. Und wegen der hohen Auflösung kann man eben reinzoomen und hat dann trotzdem noch die 8 Megapixel-Foto, weil dieser Pure-View-Effekt fällt halt weg. Also das Zoomen und volle Auflösung ist eigentlich nur bei Sonnenschein zu verwenden, aber sonst, besonders im 5-Megapixel-Modus, kann man bis ISO 1600 die Empfindlichkeit hochdrehen. Dann gibt es halt die üblichen Szenenmodi, wie man sie von Kompaktkameras kennt.
Kriegst du kein Geld von Nokia dafür? Dass
Ich krieg nur das Handy. Aber vielleicht erbarmt sich einmal ihr Android-Handy-Hersteller, wenn er uns anhört und macht ein gescheites Kamera-Handy.
Ja, stimmt schon. Auch die App hat mehr Liebe drinnen als die Default-Kamera irgendwie von Android, so mit dem Zoomen und so.
Ist schon und das sind halt alle wichtigen Dinge. Was ich ziemlich cool finde, ist, du musst ein bisschen weiter ausholen jetzt, glaube ich. Bei Fotoapparaten gibt es ja eine Blende, die quasi regelt, wie viel Licht reinkommt zum Sensor, die kann man auf und zugehen. Klassischerweise. Okay. Und bei Handykameras gibt es aber oft keine Blende, weil sowieso nie zu viel Licht ist. Mhm. Und dazu kommt, dass bei kleinen Sensoren, wenn die Blende zugeht, dann kann der Effekt der Beugung des Lichts am Rand sozusagen von der Blendenöffnung eine Rolle spielen, weil ja die Auflösung vom Sensor extrem hoch ist auf kleinen Raum. Und deswegen, je kleiner der Sensor, desto weiter muss die Blende offen sein, dass diese Beugungsunschärfe das Bild nicht unscharf macht.
Okay.
Das heißt, bei Kompaktkameras ist das meistens ungefähr bei Blende 5,6. Wenn man weiter abblendet, dann wird es sichtbar unschärfer.
Mhm.
Und deswegen ist eben der Ansatz von Nokia bei den Kamerahandys, bei meinen 8 oder bei jedem, dass man überhaupt nur noch eine fixe Blende einbaut. Und wenn wirklich mal zu viel Licht sein sollte, dann wird Neutraldichte-Filter vorgeschoben. Das ist einfach ein Filter, der Licht ausfiltert, ohne die Farbe zu verändern sozusagen.
Okay.
Und bei dem Handy kann man, wenn man will, händisch einstellen, ob der eben automatisch ist oder ein oder aus. Also zum Beispiel, jetzt ist er ein, jetzt sieht man, jetzt ist der Filter vor.
Mhm.
Und wenn ich ihn jetzt dann auf aus schalte, ist er weg.
Ja, klar. Man sieht es vorne wirklich bei der Linse, wie sich das verändert.
Ja, und meistens hat man es eher auf Automatik, aber wenn man jetzt, oder sie, wenn ich sehen will, wie sich das Wasser da drüben bewegt, kann ich ihn einschalten, obwohl es schon ziemlich dunkel ist, und dann wird halt das Wasser unscharf, weil er lange Belichtungszeit ist und solche Sachen. Und
cool. Ja, dann so Sachen machen wie ein verwischtes Foto, wo es die Rücklichter von einem Auto sind.
Ja, genau, für sowas kann man das zum Beispiel einsetzen. Aber was man nicht einstellen kann, zum Beispiel ist händisch die Belichtungszeit, das geht nicht. Also ein bisschen ein Unterschied zu einer Spiegelreflexkamera ist schon.
Das hoffe ich doch.
Das unangenehme Gefühl, dass sein Handy cooler ist als meins.
Was machen wir dagegen?
Aber es ist kein Smartphone-Betriebssystem.
Genau.
Na dann.
Könnte man ein Fotoapparat kaufen.
Ach ja, und dann.
Gerade noch die Schweißperle auf der Stirn.
Für Podcaster vielleicht auch interessant, die Audioqualität beim Aufnehmen, also Video- und Tonaufnahmen, da spielt es immer eine Rolle. Die ist auch irrsinnig gut, vor allem bei hoher Lautstärke. Zum Beispiel, wenn man Konzerte aufnimmt, oder ich habe am Naschmarkt bei dem Fotowalk, war ich mal Konzert, da bin ich direkt in meinem Lautsprecher gestanden und habe das gefilmt. Und da ist die Tonqualität, obwohl es eine sehr hohe Lautstärke war, irrsinnig gut. Ja, und jetzt gib noch mal den NFC-Chip raus. In der Zwischenzeit ist nämlich die App installiert.
Ich nehme an, da werden wir jetzt auch nur diese ID und so lesen können. Aber
ein kleiner keine Ahnung, ich habe das frisch installiert.
Okay.
Oh, Generic Communication Error, Target Lost, sagt es.
Nochmal.
Aber es schaut irgendwie cool aus, findest du nicht?
Es zeigt alle noch Target Lost, Target Detected, Target Type, NFC Tag Type 4.
UID,
dann die UID, die haben wir schon gesehen. Und dann Tag Type Specific Access, also da müsste man jetzt wissen, wie man mit dem Chip kommunizieren muss.
Ah, okay. Also ganz auf der Nudelsuppe ist das nicht dahergeschaut.
Die UID ist etwas, was NFC.
Spucken schon was aus.
Jeder Tag hat eine UID. Und ich nehme mal an, ich hoffe mal, dass die UID alleine nicht ausreicht, um damit zu bezahlen.
Hoffentlich.
Aber wie gesagt, es war auch Paybox, die das mit der SMS-Nummer hatten.
Tja.
Ja, mal sehen.
Okay.
Gut. Aber genau, falls irgendwer von unseren Hörern ein bisschen Erfahrung hat mit so Dingen, wie man NFC-Transaktionen mitschneidet oder ähnliches, oder mich...
Bitte herkommen, wir wollen
melden.
Oder Hase,
wir brauchen das.
Hat's dies. Wir brauchen das. Mich würde es nämlich wirklich einfach interessieren, was das so macht und tut. Noch ein Foto.
Ach so, genau, die Blitzbelichtung ist ja noch total super. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist einfach eine Kamera mit einem Handy dabei. So muss man das sehen.
Kamera mit eingebautem
Handy. Ja, genau. Es ist nämlich so, dass wenn man mit Blitzpersonen fotografiert, dann sind die vernünftig belichtet. Also nicht komplett das Gesicht überbelichtet und der Rest normal, sondern das Gesicht schön hautfarben und nicht weiß. Und deswegen kann man es auch im Dunkeln benutzen.
Ja, was viel wert ist, weil die Handys normalerweise reißen ziemlich schnell.
Ach ja, genau, und der Videoleuchte ist auch noch drin, also LED und Xenonblitz.
Also dein abschließendes Fazit zu dem neuen Nokia-Handy ist, dass du zufrieden bist.
Ja,
schön, zur neuen Nokia-Kamera mit Handy.
Genau, zur neuen Nokia-Kamera mit Handy bin ich zufrieden. Und was ich noch erzählen wollte, heute habe ich eine App gefunden fürs iPad, mit der kann man sich zu FTP-Servern verbinden, und für Symbian gibt es einen FTP-Server. Und jetzt kann ich mit dem, so wenn ich im selben WLAN bin, was mir jetzt blöderweise nicht gelungen ist, aus verschiedensten Gründen, die zwei ins gleiche WLAN zu bringen, weil das Edo-Roam ja stört.
Genau, und verhindert, dass man sich sieht gegenseitig.
Dann kann man über Wi-Fi die Fotos synchronisieren.
Ah, du hast dann also einen FTP-Server auf dem...
Am Handy drauf, genau.
Oh, ich dachte, das ist nicht. Kein Smartphone, bitte.
Ups, vielleicht doch.
Na, sehr cool.
Naja, genau. Und das einzige Dumme ist, dadurch, dass iOS, jetzt darf ich noch ein bisschen iOS reden, Dadurch, dass iOS ja kein Dateisystem hat, was für den Benutzer sichtbar ist, bastelt sich jede App, die mit Dateien hantiert, selbst wahrscheinlich ein Pseudo-Dateisystem oder so, so auch diese. Und jetzt habe ich da halt einen Ordner, wo die ganzen Fotos perfekt über Wi-Fi hinsynchronisiert sind, aber leider kann ich die nicht in der iOS-Foto-App anschauen, weil sie halt nur in der App drinnen sind. Und dann könnte ich wohl jedes Foto einzeln aufmachen und klicken, in die Foto-App exportieren.
Ja, das ist halt die Hölle, dass sie das Dateisystem halt verstecken. Ich meine, Hölle und Segen. Andererseits, wenn man sich die Dateistruktur auf Android-Phones anschaut, hui, das ist ziemliche Rumpelkammer.
Ja. Das ist bei Symbian auch so, aber... Und genau das ist auch das Problem, was zumindest die meisten Leute mit Symbian dann irgendwann einmal haben, dass das Dateisystem vom Betriebssystem hat, das irgendwelchen Gründen voll ist und niemand weiß, was man machen kann, was man da löschen kann und was nicht.
Ja.
Jetzt hat Nokia immerhin schon so gemacht, dass die Sachen, die man nicht löschen soll, für den normalen Benutzer nicht mehr sichtbar sind. Das war ganz am Anfang auch noch so, dass man da vorwerken konnte. Ja. Ja, und dann ist es auch bei iOS scheinbar so, da kenne ich mich leider nicht so richtig aus, dass es eh so ähnlich wie bei Android, kann man sagen, mit einer anderen App das Foto aufmachen sozusagen, das funktioniert dann wohl. Aber keine Ahnung, ich glaube, es gibt ja so ein Adobe Photoshop für iPad oder so. Wisst ihr das jetzt zufällig? Das gibt's, das muss ich dann mal als nächstes ausprobieren. Dazu dann vielleicht nächste Woche mehr.
Wenn es sich ausprobieren lassen, oder? Muss das kaufen? Das
muss man das kaufen?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man es
ausprobieren. Diese coole App, die den mit dem NFC-Server die Fotos synchronisiert, die kostet unverschämte 4 Euro übrigens.
FTP-Server.
FTP, NFC-Server, ja genau.
Gregor, du hast selber einen Film angeschaut oder so?
Ja, also das Aktivste, was ich erzählen kann zu Sachen Film schauen, dass ich Science Fiction im Park Filmfest war. Oder Martin war ja auch da war. Wir haben uns so nahe vorbei, du hast zwei Filme angeschaut. Ich habe mir angeschaut A Boy and His Dog.
Ihr habt ja nicht beide Google Location online oder so?
Das naja, wir waren verschiedene Filme.
Ja, und ich habe es eh gesehen, dass du getwittert hast. Aber
ja, Tagen. Genau, wir waren an verschiedenen Tagen.
Ja, was hast du dir angeschaut?
Ich habe Game of Thrones angeschaut, das hat dir gefallen, das musst du unbedingt mal runterladen. Ausleihen. Ja, ja. Genau. Game of Thrones, das ist ein Anime gewesen, oder ist ein Anime, wo die im weitesten Sinne vielleicht die, warte, Dornröschen-Geschichte verwurstet wird.
Okay.
Und zwar ist die Story so, dass die Menschheit von einem Virus heimgesucht wird, der dazu führt, dass man, wenn man daran erkrankt, irgendwann einmal sich versteinert und zur Steinsäule erstarrt. Und dann kommt aber die große Firma, die alle rettet, mit der Lösung, einfach die Leute einfrieren, weil dann kann der Virus sich nicht ausbreiten.
statt Versteinung gibt es Einfrieren
davor. Genau.
Sehr gut.
Und das ist eben die Story.
Das ist aber Anime.
Also das ist ein Anime, genau. Ja,
okay. Und für Erwachsene oder für
Kinder? Nein, für Erwachsene auf alle Fälle. Ja. Blut, Schießerei, alles drin, das volle Programm.
Cool.
Also nein, nicht ganz.
Dann ein alter Movie oder?
Nein, ganz neu. Also, keine Ahnung, relativ neu. Also vom Stil her.
Bitte? Dass ihr das sich auch leisten haben können, weil es ja so ein kleines Festival.
Ja, okay, vielleicht ist es, keine Ahnung. Jedenfalls, die 100 auserwählte Menschen werden halt dornröschenmäßig eingefroren und... Soll ich mehr verraten? Lass mich kurz nachdenken. Spoiler, es kommt auch ein Dornenwald, und, aber mehr verrate ich jetzt nicht.
Sehr cool. Und ist auch empfehlenswert.
Er ist total lustig gewesen auf Deutsch dort. Und ich würde ihn aber trotzdem, die deutsche Synchronisation war komisch. Ist sowieso, wenn man sich mal an Englisch gewöhnt hat, immer komisch, aber dort war es irgendwie besonders komisch.
Ist aber, glaube ich, Grundprinzip bei Science Fiction im Park, also, dass die synchronisierte
Version. Ja, ist immer genau, das ist immer Deutsch. Kino und der Stern ist, glaube ich, Englisch, gell?
Ja, das ist ein Original mit Untertitel, meistens.
Ja. Wo spielen die Kino und der Stern?
Kino und der Stern ist im Karlsplatz. Nächste Woche. Aber es gibt aus dem alten Kino und der Stern ein äquivalentes, eh auch im Augartenpark, nämlich das Augartenpark, nämlich das.
Im Filmmuseum dort dann?
Nein, Kino am Spitz oder so.
Kino am Spitz.
Das ist vorne. Bei der Tabachstraße und so.
Aber,
ja, und dieses Filmfest im, was ist das, Margaretenpark, das ist jedenfalls dort, ist zu empfehlen, gibt es jetzt echt schon seit 4-5 Jahren, dürfte ein beherzter Bezirksvorstand irgendwie machen. Ja. Filme sind immer exzellent gewählt, habe ich die letzten Jahre immer gute Sachen gesehen, und es ist halt noch nicht viel. Es ist ein Geheimtipp.
Und die Leute gehen wegen einem Film hin oder nur wegen einem Würstelstand dann?
Da gibt es eigentlich nur einen Stand, und da gibt es genau Würstel und sonst.
Genau.
Also
es ist wirklich klein.
Also ich habe mir ich habe nichts gefunden für mich bei dem Stand.
Ja, und die Leute, die vor der Leinwand sitzen, sind auch wirklich konzentriert am Film. Also genau, der Film geht nicht los.
Genau. Ja. Eher was zum Essen mitnehmen und auf den Film konzentrieren.
Ja, habe ich auch gemacht.
Was hast du gesehen, Gregor?
Ich habe mir angeschaut A Boy and His Dog.
Ja.
Ist ein Film aus dem Jahre 1975.
aus dem Genre, das ich neu auf Wikipedia gelernt habe. Atompunk nämlich.
Atompunk?
Ja.
Na geh verdammt.
Ja. Man muss jetzt.
Steampunk war gestern, oder?
Ja, Steampunk. Das kannst du in heutzutage ein Lokal mit Steampunk hupst du nicht sehr viel leicht. Also wirklich cool Steampunk sein möchte, sagst du, ja, ich bin Atompunk oder Clockwork Punk, habe ich auch dazu gelernt. Das ist, wenn die.
Clockwork Orange
mit Federkraft. Nein, mit Feder und mit Zahnradkraft.
Ja, ja. Ja. Okay. Steampunk ist auch mit Zahnrad, aber mit Dampf.
Ja, richtig. Also da gibt es mehr. Es gibt ja auch bei Themes eigene, wo man diese Clockwork-Punk irgendwie, das gibt es ja eine eigene Stilrichtung. Oder beispielsweise der Tesla-Punk, ist auch nicht uncool, mit den Tesla-Keulen oder so. Oder wenn man wirklich auftrumpfen möchte, ich sage, ah, ich bin so Steampunk-Anhänger, sag so, naja, hat mich früher auch beschäftigt, aber jetzt beschäftige ich mich mit den Vertretern der Gaslichtromantik. Fand ich ein Spitzengenre. Der Gaslichtromantik.
Und das nicht so schwülstige Liebesromane
aus. Stellt man sich so vor. Ha? Aber auf jeden Fall ein Ding. Also Atompunk. Das heißt,
spielt in der postnuklearen Welt nach dem
Fallout? 2027. Oder? Gedreht okay. Wurde der Film in unserer Zeit 1975.
Okay.
Die Geschichte ist so, dass irgendwie 2003, glaube ich, oder so, ist der Dritte Weltkrieg losgegangen. Mhm. Durch den Vatikanischen Frieden wurde dann der Dritte Weltkrieg beendet. Es kam ein Vierter Weltkrieg 2007 und dann war alles platt. Und
nach Futurama.
Ja, Futurama oder eigentlich eher noch Fallout. Also okay, typisches Fallout. Ja. Also du hast das auch, wenn du es dir anschaust.
So Mad Max ein bisschen auch.
Definitiv Mad Max. Okay,
also Welt ist kaputt ist und die Überlebenden sind ein bisschen.
Du hast ein Wüstenszenario, die Leute sind kaputt, es gibt kaum Frauen, das haben meistens die Männer überlebt. Und es geht um den blutjungen Don Johnson, anzusehen, 17 Don Jahre Johnson, alt, Don Johnson, ja, als Junge. Der kann sich mit seinem Hund telepathisch unterhalten. Und dieser Hund hat die spezielle Fähigkeit, Frauen erschnüffeln zu können. Und der Film dreht sich darum, dass Don Johnson heraussucht, die vergleicht. Ja, das klingt nach einem Anime. Ja. Versucht, die Frauen, die sich natürlich aus Schutz nach aus Männern verkleiden, herauszufinden. Und ja, also der Deal ist so, er bekommt Frauen und der Hund bekommt Futter, Essen.
Ja. Nicht die Frau.
Was ist, ja, die Frau dann spielt. Das muss man sich von der Handlung überraschen lassen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ein königlicher Film. Ich habe davon nichts gewusst im Vorhinein. Ich habe mich dort hingesetzt und habe mir das angeschaut und ich war bestens unterhalten. Noch dazu, da hat die deutsche Synchro mal nicht gestört, weil 1975 war noch die goldene Zeit. Lustige Filme wurden noch lustiger gemacht durch die deutsche Synchro und das funktioniert da. Also wenn man, jetzt, wenn man sich die Augen schließt und ja genau, man stellt sich aus einem Bud Spencer Film vor oder so, es ist genau dieser Sprachdiktus und diese Scherze, die sie einbauen. Also wenn man auf Atompunk steht, unbedingt eine Empfehlung. Ja, und dann kann ich noch abrunden zum Atompunk-Thema, weil mir hat das andere Thema, was wir vor zwei Podcasts besprochen haben, der Rutger Hauer keine Ruhe gelassen.
Das,
du hast den berühmtesten den Film gewusst. Was? Wo, bist du 30 Sekunden hast du noch Chance? War of the Worlds ist auch von
Rutger Hauer. Nein, War of the Worlds ist der Film anderes. Von Rutger Hauer, den man kennt. Ach so, du meinst Blade Runner.
Blade Runner.
Aber ja, ich meine Crossroads hat der, glaube ich, geheißen.
Ja.
Kennst du den?
Nein, den kenne ich
nicht. Leider, den findet man in der Videothek nicht wirklich. Vielleicht muss ich wieder mal schauen.
Es gibt ja, ich habe ja
nachgeschaut. Das ist halt so ein dreschiger Science-Fiction-Film mit dem Rutger Hauer. Also den soll, wenn
den,
du den irgendwo
siehst, glaube ich, werde ich mir ins Visier fassen. Na, wir haben uns angeschaut, die Chaga. Wenn man auf der Wikipedia nachschaut, die Chaga heißt das, wird beschrieben, der Artikel, den man als ersten Hit auf Google findet, ist ein Mannschaftssport, der auf einen Science-Fiction-Film mit Rutger Hauer passiert. Anscheinend dürfte das heute wirklich gespielt werden, allerdings nicht wahrscheinlich bei den Regeln. Ich habe mir die Chaga mit Rutger Hauer angeschaut, ist 1989 gedreht worden, spielt auch in einer postapokalyptischen Welt
das, in der Wüste. Sind das, wo sie sich so mit Morgensternen auf einem Fußballfeld dreschen?
Ja, es ist also der Morgenstern ist halt so ein Kettennetz und sie drehen sich so und es geht um ein Team von Chuggern, das sind vier Leute, die kommen durch ein kleines Dorf, da treffen sie eine ambitionierte angehende Chugger-Spielerin und dann ziehen sie gemeinsam irgendwie in die Stadt, um bei der Liga mitzuspielen, die super hart ist. Ja. Haben wir uns angeschaut.
Das ist so ein Prügelsport sein.
postapokalyptischer Prügelmannschaft spielt.
Alles, was ein 80er-Filmer hat. Du hast eine Montage natürlich, wie die trainieren, mit Musiksequenz und so. Und alles, was der 80er-Jahr, also wenn man sieht, dann, und man ist in den 80er-Jahren aufgewachsen, dann weiß man auf einen Blick, okay, so ist dieser Film gemeint. Ansonsten, ich weiß nicht, große Empfehlung nicht, aber Rutger Hauer spielt mit. Gibt es mehr zu sagen dazu?
Ich habe mal im Fernsehen so eine Dokumentation gesehen, es gibt wirklich Leute, die auf Fußballfelder gehen und da so mit Styroporwaffen so trainieren. Ich nehme an, die sind inspiriert von dem. Also
deswegen habe ich ja gesagt, wenn du...
Paintball-Schießen war ja auch einmal ein
absurdes Wenn du nach Jagger suchst auf Google, ist der erste Hit der Wikipedia-Artikel, der sagt, ist ein Mannschaftssport, der auf einem Science-Fiction-Film basiert. Und das ist dann auch die jetzigen Spieler. Also Jagger auf jeden Fall keine Empfehlung, aber durchaus halt Rutger Hauerig lustig anzuschauen. Ja.
Okay. Ja, dann kann ich beitragen. Ich habe selbst ein Video geschaut.
Ich habe drei Filme sogar erst. Ich habe den Film Monsters gesehen dort. Monsters ist die Story so, dass in Mittelamerika Aliens sich breit machen, die und deswegen kann man nicht mehr ohne weiteres dort am Landweg hin und her.
Okay.
Und die Story ist dann so, dass ein Fotograf, der sich darauf spezialisiert hat, Monsters zu fotografieren, hat die Aufgabe, die schöne junge Frau zurück in die USA zu bringen. So eine kurze Zusammenfassung.
Und die Monster sind so Menschen?
Die Monster sind so bei War of the Worlds, deswegen ist wahrscheinlich, das sind die große Tentakel. Man sieht eigentlich gar nie, dass die was Böses machen. Ja. Die werden immer nur von Kampfjets abgeschossen.
Aha.
Der wahre Horror.
Ja. Genau, das Thema wird leider ein bisschen wenig, also dass die Monster, dass man gar nicht weiß, ob die Monster überhaupt böse sind, das... Oder wird
die Monster sind nicht so eine Metapher für die Militärdiktaturen und so.
Die Monster fressen, glaube ich, jetzt vermische ich das gerade mit dem anderen. Die Monster sind, glaube ich, keine Metapher für Militärdiktatur, oder ich bin da aufgepasst.
Kann es nicht sein, weißt du, wenn er da so versucht zu fliehen und so, vielleicht war das so super intellektuell.
Die Romero-Zombies waren ja auch als Metapher gemeint.
Ja, und dann habe ich noch das erste Viertel von der Stadt der Blinden angeschaut, bis ich drauf bin, dass ich schon gesehen habe. Dann bin ich wieder gegangen.
Wie ist der? Ist der gut?
Der ist ganz gut. Ja. Da ist die Story so, dass auf mysteriöse Art und Weise die Menschen erblinden. Mhm. Und das ist dann die Story von einem Augenarzt und seiner Frau, der Augenarzt erblindet und glaubt, er hat sich von einem Patienten angesteckt und wird halt abgeführt von der Behörde, die das alles unter Kontrolle halten will. Ja. Und die Frau sagt dann, ich bin jetzt auch gerade erblindet, die müssen wir mitnehmen. Also die wollte halt mit. Und die kommt mit und sie ist dann die einzige Sehende in der Quarantänestation, wo es natürlich extra zugeht.
Sehr cool. Ja, bei dem Film habe ich letztens gehört, weil jetzt anscheinend aktuell in den Kinos auch so ein Film drin ist, der so ähnlich ist, nur dass man Schritt für Schritt immer einen anderen Sinn verliert und das aber alle gleichmäßig in Wellen. Und das auch dürfte interessant sein. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der genau heißt. Ja. Cool. Mhm. Guter Content.
Na, jetzt bist du dran.
Danke, leg Martin.
Du hast einen Übergang
gemacht. Ja, ich habe ein volles Wochenende mit YouTube-Schauen verbracht, was mir eigentlich sehr selten passiert. Und zwar an mir ist das irgendwie voll vorübergegangen. Es gibt seit 2008 oder so schon die YouTube-Serie The Guild über World of Warcraft-Spieler. Mm. Du kennst sie, oder?
Ja, ich bin drüber gestolpert.
Okay, ja, und ich habe mir halt versucht, die alle nacheinander reinzuziehen und habe dann entdeckt, dass mir die Produzentin sehr sympathisch ist, die Felicia Day spielt die Hauptrolle.
Okay.
Sie spielt die Codex, also eine Rothaarige, die hat auch in Eureka mitgespielt und man kennt sie von einigen anderen Rollen. Und die hat jetzt seit noch gar nicht so lang, seit ein paar Monaten einen eigenen YouTube-Channel gegründet, der nennt sich Geek and Sundry. Mhm. Ja, und da hat sie nicht nur diese Guild-YouTube-Serie, sondern auch andere Serien, wo sie mitproduziert oder wo halt ihre Freunde halt so YouTube-Serien machen.
Ja.
Und dann halt noch mehr recherchiert, mir diese anderen Serien auch schon angefangen reinzuziehen.
Bin
voll reingetan. Ja, und es war eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich zusammengebracht habe, mir mehrere YouTube-Serien, gleich mehrere Staffeln anzuschauen. Normalerweise
das jetzt auch nicht geschafft,
irgendwo vielleicht kommt einmal eine lustige YouTube-Serie, da denkt man sich, okay, 5 Minuten, aber es ist dann meistens zu aufwendig, die nächste Serie zu suchen oder die nächste Episode. Und da habe ich wirklich 5 Serien mit jeweils 7 Episoden oder so. Mhm. Und heute sollte, glaube ich, die nächste rauskommen. Also bin ich ganz gespannt, wie es endlich weitergeht. Und was mir sehr gefallen hat, Also ich habe dann Wikipedia ein bisschen gelesen und sie hat gesagt, sie hat eigentlich ihre Rollen, zum Beispiel die Rolle in Eureka, was eine recht große Rolle hat, hat sie sich nicht wie eine übliche Schauspielerin also durch so ein Auswahlverfahren durchkämpfen müssen, wo halt tausende Schauspielerinnen halt interviewt das werden, bis dann eine genommen ist, sondern die Produzenten der Serie haben sie angeschrieben, weil sie gewusst haben, sie ist die und hat die und die YouTube-Serien gemacht. Das heißt, sie hat dadurch ihren Ruhm schon gehabt und anstatt, dass sie sozusagen woanders sich bettelt oder was auch immer, prostituiert, damit sie endlich einmal wo sein darf, hat sie eigentlich relativ bald schon den Schritt gemacht, selber Produzentin zu werden. Die erste Guild-Serie wurde, glaube ich, crowdfinanziert von Fans über PayPal noch. Mhm. Und dann haben sie Microsoft als Sponsor gekriegt für Staffeln. Also es dürfte recht okay gewesen sein. Microsoft wollte da so einen Xbox-Kanal oder ein Xbox-Fernsehnetzwerk damit machen. Und da hat das halt super gepasst, der Inhalt, weil es praktisch von Gamern ist, für Gamer. Aber
hast du auch gleich auch die Zielgruppe irgendwie.
Ja, und es stimmt, also man merkt, die spielen selber, die Dialoge stimmen auch so die Typologien von den Spielern.
Oder?
Ja, ja, es ist gescriptet. Aber ich muss sagen, dafür, wenn ich jetzt andere Fernsehstaffeln schaue, so irgendwelche Sitcoms, sind die eigentlich viel mehr im Studio gemacht und da ist zum Teil die Guild aufwendiger gemacht, obwohl die kein großes Budget haben, aber die haben Außenaufnahmen, die haben einfach ihre Fans angeschrieben, sie wollen so eine Art Comic-Com nachbauen und tausende Fans sind dann wirklich gekommen und haben praktisch fast für einen Hamburger oder so, haben es dann da halt so getan, als sind sie jetzt eine Comic-Con. Also extrem gutes Resultat und ich hoffe, dass sich diese Produktionsweise durchsetzt, also dass immer mehr junge Schauspieler oder junge Regisseure sagen, ich pfeife auf Hollywood, ich pfeife auf mich hochdienen irgendwo beim Fernsehen und ich mache gleich mein eigenes Ding in YouTube und schaue mir halt, dass ich das selber finanziere und dann langsam größer wird.
Ja, also ich meine, vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber im deutschen Sektor hat es schon mal gegeben, glaube ich, wie heißt sie, mit der Bauernfeind, die hat bei Ehrensenf auch so einem Videoblog mitgearbeitet.
Ja, das war ja von Spiegel Online
dann. Ja, genau, und die hat ja eine große Show dann auf Ö3 bekommen, also nicht Ö3, sondern Kreisat natürlich dort.
Ich denke, für Talentsuche und Selbstpromoting und so ideal.
Ist das vielleicht der Umkehrschluss, der notwendig ist, um jetzt auch neue, frische Gesichter reinzukriegen, ja?
Ja, ich glaube auch, das traditionelle System hat frische Gesichter immer wieder. Ja, es gibt schon immer wieder junge Schauspieler, aber vielleicht nicht unbedingt.
Aus dem System.
Ja, oder nicht unbedingt mit den Inhalten, die wir als Nerds sehen wollen.
Ja.
Dann habe ich eine hochinteressante Meldung von Telepolis, nämlich Monochrom, Künstler-Duo aus Österreich, das man kennt.
Mittlerweile schon Klassiker.
Schon Klassiker.
Wir verdanken Ihnen jedes Jahr die großartige Robo Exotica.
Nicht nur das, ja.
Und im Peter Burgertofer Podcast gibt es eine Folge mit dem Monochrom-Mitbegründer, die man sich auf jeden Fall anhören sollte. Sehr cool. Johannes Grenzfurter
heißt er. Genau. Auf jeden Fall, Monochrom hat schon auf einem TEDx-Talk in Vienna vor einigen Jahren angekündigt, sie wollen Sierra Zulu machen, ein, glaube ich, Kinofilm, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Englisch gedreht, um halt so ihre ihnen wichtige Themen aufzuzeigen, internationale Unfähigkeit von Diplomatie und Informationsgesellschaft und. Und auf jeden Fall bauen sie das Ganze auf an einem ehemaligen Computerspiel oder Real-Life-Projekt, das sie gemacht haben, nämlich am Sowjet unter Zögersdorf. Sie behaupten nämlich, das war so eine Art Text-Adventure, aber auch so eine Happening-Sache. Sie behaupten, in Niederösterreich ist ein sowjetisches Dorf übrigens geblieben, also eine Kolchose, die da abgeschottet lebt. Und jetzt haben sie, der ist glaube ich jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, einen Pilot produziert, der heißt Earth Moving, 16 Minuten, exzellent. Und es spielt mit jemanden, den wir Biertaucherhörer kennen, nämlich Martin Auer vom Podcast-Barcamp von Hurentaxi.
Ja, natürlich.
Spielt super Rolle, spielt einen grindigen ÖVP-Bürgermeister eben von der Anrainergemeinde. Richtig. Und der tut jetzt auf sein, also der Pilot spielt darauf, dass in der UNO-City in Wien ist halt eine Sitzung von einem russischen General, einer amerikanischen Luftwaffenoffizierin und zwei Österreichern, ein so Diplomat und halt der Bürgermeister vom Nachbarort. Und sie wollen jetzt UNO-Truppen, weil irgendwelche Hooligans vom Nachbardorf, irgendwelche Dorfjungen haben unter Zögersdorf verwüstet und ich glaube die Hühner geschlachtet oder so. Und jetzt wollen sie UNO-Blauhelme, um den Frieden zu sichern und dann müssen sie die halt selber irgendwie zahlen oder so. Und der Bürgermeister ist aber auch gleich Bauunternehmer und sagt, ja, er baut da ein Camp auf für die fünf UNO-Soldaten oder so, mehr kriegen's nicht. Und es fängt halt schon so göttlich an, dass man halt sieht, in der UNO-City, wie sie sich alle streiten, wer jetzt den die PowerPoint-Präsentation halten darf, und der Bürgermeister möchte natürlich selber und der Diplomat möchte ihn nicht lassen, und dann funktioniert, was man halt kennt, dann funktioniert nicht der Beamer. Ne? Mhm. Und dann hat halt jeder einen guten Tipp, ja, man soll die Grafikauflösung ändern, dass der Beamer funktioniert, und was macht der gestandene ÖVP-Bürgermeister, das ist so göttlich, er sagt, ja, lassen Sie mich das machen, und fängt einmal an, ein Ave Maria zu beten, ne? Und dann funktioniert es.
Chronochrom, aber schön, dass Sie die Idee aufgegriffen haben.
Absolut genial.
Genau, weil das Adventure ist schon einige Jahre her, aber die haben das ja in echt aufgeführt, in einem Ort in Niederösterreich. Ja.
Ah, okay.
Und da sind sie echt mit Schauspielern quasi hin und haben Grenzposten und alles aufgestellt, aber ohne, dass irgendwer was davon gewusst hätte.
Dann ihre Spezialitäten,
das ist Realsatire. Das wird eben in dem Podcast von Peter Burgerthofer in der Folge erzählt, und da gibt es dann halt eine Szene, kommt die Polizei und fragt, was da los ist, und die machen dann echt auf Grenzsoldat, ohne eine Mine zu verziehen, und dann sagt der eine Polizist zum anderen, das sind alle Steppen, und dann gehen sie wieder.
Okay, und jetzt kommt, Sie wollen das Kickstarter finanzieren, das Ganze. Sie haben angeblich schon einen Haufen Zusagen von Cameo-Auftritten, unter anderem von den Yes Men und vom Wozniak.
Und vor allem, also Sie haben schon eine amerikanische Firma, weil sonst kennen Sie es auf Kickstarter.
Und noch dazu, Sie wollen jetzt dieses Finanzierungstreffen am 3. Juli, das ist ein Dienstag, um 19 Uhr starten bei der sowjetischen Siegesdenkmal am Schwarzenbergplatz. Also dort soll man
heute eine Woche, oder?
Ja, soll man mit roten Fahnen hingehen und so proletarisch ausschauen und anschließend ins Flying Pig. Also ich habe schon in den Biertaucher-Kalender gedacht. Ich hoffe, das wird was aus dem Projekt. Also ja, freue mich, wenn Monochrom da was Tolles macht. Okay, habt ihr noch was zu sagen?
Ja, ich habe jetzt brandaktuell noch einen Rant.
Bitte,
Rant. Ich habe jetzt gerade versucht, in der Reddit-App ganz cool alles, was so an Links noch fehlt, einzutragen.
Kann das sein, dass der Rant gegen Reddit geht?
Nein, gegen die Reddit-App von iOS.
Okay.
Und dann war alles weg.
Was geht?
Und jetzt habe ich mühevollst auf der Webseite das nachgetragen, was natürlich funktioniert hat. So viel zum Thema Apps. Ja. Der Rant geht gegen Apps. Und überall, und dann habe ich noch passend dazu, es gibt fürs iPad lustigerweise keine einzige vernünftige Facebook-App. Es gibt natürlich x Facebook-Apps, aber alle sind schlecht. Insbesondere
keine offizielle,
sozusagen? Insbesondere die offizielle, die ist auch schlecht.
Gibt es aber, sie ist schlecht.
Und deswegen ist am besten, man nutzt einfach die Desktop-Website.
Also über den Browser,
Genau, weil die funktioniert nämlich so, wie es soll.
Aber das ist ja allgemein der Sinn eigentlich von HTML, dass man einen definierten Standard hat, den man dann...
Ja, aber auch nicht auf ein iOS-Gerät.
Achso. Ja, aber ich komme drauf, ich verwende eigentlich beim Browsen so statt Wikipedia-App oder so auch lieber auf meinem Handy einen Browser.
Dann könntest du zum Beispiel Symbian auch ein weiteres verwenden. Das ist nämlich der nächste große Kritik, dass es keine Apps gibt, was natürlich gar nicht stimmt.
Okay.
Warte, ich habe ja noch irgendein Thema gehabt. Was ich? Warte, ich mache schnell das E-Mail auf. Ich habe das ja extra in das E-Mail zusammengeschrieben, damit ich nicht...
Warte, war ich noch... Was tust du noch?
Ich habe schon kleine Meldungen. Ich kann derweil eine kleine Meldung bringen. Zum Beispiel Unity Game Engine gibt es jetzt auch für Linux. Und zwar unter Steam for Linux wurde das gemeldet. Unity ist eine 3D-Engine, die vor allem im professionellen Bereich für Spieleentwickler viel verwendet wird.
Du kennst es bisher nur, also nicht nur, aber unter anderem auch, wenn es auch ein Browser-Plugin gibt. Und man kann ja damit auch Spiele für den Browser machen. Weil von meinem Diplomarbeitsbetreuer, auch der Max war einmal hier, der hat auch so Dinge vorgestellt, und die haben, glaube ich, auch am Institut bei einigen ihrer Projekte mit dieser Unity Engine umgesetzt.
Wobei man dazu sagen muss, Unity ist meines Wissens nach nichts Open Source. Also
nein,
das ist ein total Kommerzprodukt,
ja,
und es ist eigentlich total schade, wenn die Unis sich so drauf hocken.
Na, nein, ich weiß nicht, Unis, sondern die haben so ein bestimmtes. Stimmt. Das
ist es wird auch in der Ausbildung eingesetzt, zum Beispiel im Fach. Am Hochstädtplatz gibt es auch einen Game-Design-Lehrgang, die setzen auch voll auf Unity. Also
Ergebnis ist schön und man kann viel damit machen, aber es ist natürlich halt nicht frei und gratis. Und zwar bis jetzt nicht für Linux verfügbar, was auch noch mehr.
Aber ich glaube, davon habe ich erzählt, da war eine Supertron-Lecture, gab es mal zu dem Thema. Mhm. Da war jemand aus Frankreich da, der über...
Zu welchem Thema?
Also zu dem Thema, wie man Computerspiele in Zukunft distribuiert, sozusagen.
Okay.
Was er will. Und da hat er eben die Varianten vorgestellt, Unity, dann Chrome Native Client, das funktioniert so, dass man im Chrome irgendwie Maschinen- oder C++-Code reinschreiben kann, und der, also im Chrome auf die Website, und der Chrome führt es dann direkt am Prozessor aus. Okay. Okay. Aber das geht halt nur mit Chrome. Unity geht nur mit Unity. Aber das dafür gibt es halt für alles Mögliche. Dann gibt es noch die Variante Flash. Das ist im Prinzip der selbe Blödsinn wie Unity. Nur weniger gut für Spiele.
Ja, so.
Und dann hat er eben noch zum Schluss sein eigenes Produkt vorstellen dürfen. Das ist das Beste. Und dann hat er natürlich vorher noch vorgestellt, das OnLive. Das ist natürlich auch noch eine spannende Variante, wo alles am Server gerechnet wird und dann zum Client gestreamt aha, wird. Ja. Genau. Und sehen Sie es so, dass es ein Java-Programm hat, das mehr oder weniger dynamisch die Inhalte vom Spiel nachladet und dann im Prinzip beliebige Programme auf dem Computer direkt ausführt. Also über den Browser wird das Programm, das du ausführen willst, hergeladen. Mhm. Und das funktioniert mit fast allem. Und die lassen das, im Prinzip kannst du da jedes Programm reinstöpseln, das schaut automatisch, wann wird was gebraucht. Und in allermeisten Fällen geht das mehr oder weniger automatisch, dass du während dem Runterladen das schon ausführen kannst, weil dann ladet halt zuerst das runter, was am Anfang braucht.
Läuft das lokal oder dann?
Das wird lokal ausgeführt. Aber es wird über einen Browser verteilt. Und du musst natürlich dann auch für alle Systeme eigene Binaries sozusagen bereitstellen. Der Schmäh ist eben, dass du es dynamisch über den Browser runterladest.
Du lädst Programmteile dynamisch runter, dass du nicht alles auf einmal brauchst.
Genau, und dann Nachteile gegenüber.
Schnell starten kannst, aber halt pro Plattform.
Ich habe jetzt irgendeine Variante, Bild im Ende recht cool war, noch vergessen, oder? Ah ja, genau, WebGL gibt es ja noch.
Ah ja, genau.
WebGL ist auch cool, aber da gibt es halt irgendwie, jeder Browserhersteller unterstützt es irgendwie anders, gell? So irgendwie.
Gibt es irgendwie schon bekannte WebGL?
Nokia Maps.
Okay, und Google Maps können wir auch schon aktivieren.
Echt? Okay. Das erste war halt Nokia Maps und sonst.
Ich kannte nur, es gab eine Zeitung, habe ich dann immer wieder gesucht, nicht mehr gefunden, da gab es so Google Buddy Map oder Google Buddy, wo du quasi den menschlichen Körper so durchzoomen kannst und einzelne Ebenen, also das Nervensystem. Also
ein Google Maps für einen Körper sozusagen.
Genau, die Ebenen, die du ein- und ausblenden kannst, zum Beispiel das Skelett oder Nerven, also
cool eigentlich.
Nervenebene. Und ich habe es letztes Mal wieder gesucht irgendwas, und habe es nicht mehr gefunden. Hat nämlich lustig ausgeschaut. Das war so die Demo-App, glaube ich, für WebGL. Mhm. Wo man so quasi in allen Richtungen wie auf Google Earth durch den menschlichen Körper zoomen konnte. Wo ist eigentlich wirklich das Herz oder die Niere? Was tut denn da schon wieder weh?
Das erinnert mich an den Kater oder so. Da gab es das, glaube ich, auch.
Wir setzen auf das Thema kommen, ist das wegen deiner Unity-Überschrift
wegen Unity,
gewesen?
Ja.
Ja, genau.
Jetzt auch für Linux. Nämlich auf Unity, habe ich dich ursprünglich... wie war denn das? Wie ich dich das erste Mal interviewt habe, haben wir über Qcake gesprochen.
Ja.
Und da habe ich eigentlich deswegen mit dir, habe ich dir auch das Interview geführt, weil damals der Max, den wir auch in unserer Folge hatten, der hat gerade...
Engine gesucht, oder?
Ja, richtig, genau. Mhm. Also in dessen Umfeld. Und die haben damals Unity genommen, was eben damals den großen Nachteil hatte, dass es noch keine Linux-Möglichkeit gegeben hat dafür.
Wie gesagt, soll jetzt langsam dazukommen.
Okay.
Noch ein kleiner Nachtrag zu meiner Felicia Day Obsession. Sie macht auch recht gute Musikvideos auf ihrem Geek & Soundtrack-Kanal. Unter anderem eins, also wo einer aus der Guild-Serie mitspielt, wo zwei Typen auffordern den R.R. Martin, den Autor von Game of Thrones, wo sie ihm sagen, sie wissen, er ist alt und so, aber er soll jetzt bitte schneller schreiben, weil er hält sonst die HBO-Serie auf, wenn er immer so lange braucht. Und einfach genial gemachte Musikvideos.
Mhm.
Okay. Habt ihr irgendwelche Meldungen oder so?
Ich hätte noch einen Podcast reinzudingen, aber wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ja? Dann machen wir noch einen Podcast. Und vielleicht verschieben wir aber das Podcast. Was?
Kannst du ja mich abschneiden? Ich habe noch nicht einmal angefangen.
Oder? Dann hau rein.
Wir haben ja noch ein Zweitbier.
Podcatcher ja auch noch zu reden.
Bitte, du.
Das ist ein volles Programm heute.
Wir sollten vielleicht eine Runde Zweitbier aufmachen oder so. Ne? Achso, du hast schon.
Okay.
So
wird das Kassen.
Na okay, dann erzähle ich einmal. Ich möchte erzählen von Mad Dogs, Kernel-Entwickler von Linux, kennt man. Mhm. Mad Dog, Entschuldigung. Und er hat gerantet über Militärdrohnen. Und zwar,
sagen wir so, er hat auf einen Rant geantwortet, gerentet wurde, dass der Linux-Kernel auch für Militärdrohnen einsetzbar ist.
Wird vor allem jetzt, gell?
Ja, und genau, da haben wir ja schon vor einem Podcast gesagt, dass den US Navy umgestellt ist.
Nein, weißt du, was es war? Hinter Windows.
Ja, von einem Windows.
Die US-Drohnen werden von Windows auf Linux umgestellt. Die
erste Version. Genau, und auf jeden Fall gab es jetzt aus der Community die Anregung, dass man in den Kernel dass man das verbieten soll halt mit einer Lizenz. Mhm. Und der Mattock als Kernel-Entwickler hat jetzt darüber gesagt, na, das ist in der GPL drinnen, dass man das zu jedem Zweck einsetzen darf. Mhm. Das Linux. Ne? Und wenn da jemand damit Waffen bauen will, kann er das auch tun. Das ist nicht das Schuld von Linux. Er muss den Code veröffentlichen.
Er muss
den Code
veröffentlichen. Genau. Kann aber jemand anders bessere Drohnen draus
bauen? Hat nur der Drohnenkäufer Anrecht, dass da den Code schickt oder jeder?
Wenn es öffentlich verkauft wird, muss es öffentlich.
Muss es jeder kriegen.
Ja, weil da kann es ja jeder kaufen und muss ja jeder.
Also jeder potenzielle Käufer muss einen Zugriff haben.
Na Moment, das ist
wirklich.
Na,
das ist nämlich nicht so einfach, gell? Weil du kannst nämlich, du musst es nicht sofort veröffentlichen.
Ja, genau.
Deswegen gibt es ja extra diese, wie heißt sie nochmal?
Die GPL-Variations? Oder was meinst
du? Nein, da gibt es eine spezielle GPL-Variante, also wo du sofort veröffentlichen musst.
Ich weiß. Wie heißt es? Ach, die hat einen eigenen Namen.
Ja, genau.
Aber mir fällt es nicht ein.
Wurscht. Unsere Hörer wissen das eh.
Ja.
LGBL ist was anderes.
Nein, die
noch Libraries.
Die weniger,
ja. Wichtig, die weniger, so? Weniger stark ist.
Hat die einen, Namen, oder?
Ja, die hat den dann
Namen. Okay, schreibst du es einfach in die Shownotes dann, wenn
es raus ist. Ja, GPL muss man ja nicht von Haus aus veröffentlichen, sondern muss erst eine Anfrage.
Ganz genau.
Und erst, wenn nicht, wenn man es kauft, sondern erst, wenn man es haben möchte.
Genau, erst, wenn man es verteilt. Genau.
Und also, wenn keiner danach fragt, genau, muss es, glaube ich, auch also, nicht. Also erst, wenn jemand dich fragt, dann Foundation muss man es wieder rauszugeben.
Genau,
wenn dich keiner fragt, dann...
Genau. Ich habe nämlich einmal... Nein, was heißt... Also, genau, wenn du so bald jemand... Aber du musst es quasi als Produkt in irgendeiner Form anbieten, weil ich mich immer da informiert zu dem Thema, weil wir als Webdeveloper habe ich ja oft ein CMS-System, das ein Open-Source-Code ist und da basteln wir dann irgendwas herum.
Genau, für dich
und dann selber. Ist eben die Frage, ob man es veröffentlichen muss oder nicht und dann muss man ist eben rausgekommen, dass bei normaler GPL oder LGPL musst du es nicht veröffentlichen, wenn du es nur auf dem eigenen Server laufen lässt.
Wenn du für dich
und
selbst
genau für das anpasst. Genau für das gibt es eben diese andere GPL, wo du in dem Fall schon veröffentlichen müsstest. Was eigentlich
eine sofort Veröffentlichungs-GPL.
Ja. Ja, genau.
Okay, lass mich noch fertig erzählen. Auf jeden Fall habe ich dann recherchiert über MadDog und bin draufgekommen, es gibt von Ihnen einen Vortrag auf der FrostCon von 2010, der jetzt endlich im Netz ist, also wahrscheinlich schon seit 2 Jahren im Netz ist. Und ich war auf der FrostCon 2010 und ich habe auch mit MadDog gefrühstückt. Ah, und er hat mir beim Frühstück über den Vortrag erzählt, den er dort halten wird. Ich habe dort so einen Workshop gehalten für Kinder. Ich habe dann nachher nicht mehr dran gedacht. Ich habe auch erst im Nachhinein kapiert, dass er der MadDog ist und so. Auf jeden Fall, dieser Vortrag ist im Netz und ist immer noch sehr schön anzuschauen. Also so eine Keynote. Und er redet da über mehrere Themen, unter anderem über den One Laptop per Child Projekt, über Entwicklungshilfe und aber auch über dieses Thema mit den Militärdrohnen hat er damals schon aufgegriffen. Also, das ist einfach, wenn man sozusagen eine gute Keynote anhören will, die halt schon 2 Jahre alt ist,
kann
man da reinhören. Ist verlinkt in den
Show Notes. War so die Kernaussage, warum er das gut findet, dass man es für alles... Also
nein, er sagt, das sind die 4 Freiheiten der GPL.
Okay, GPL unterscheidet nicht, sie selber trifft keine Grenzen.
Ja, er sagt, das ist nicht der Schuld vom Tool, für was es eingesetzt wird. Also wenn er einen Hammer baut, will er, dass andere Leute einen besseren Hammer bauen, auch wenn sie jemanden damit umbringen. Das ist sozusagen sein Standpunkt.
Es wäre auch schwierig zu entscheiden, weil wenn man dann beginnt, so Überlegungen, was geht noch, was nicht mehr. Und ich finde es eigentlich auch, das wäre der falsche Ansatz.
Er hat irgendwie, glaube ich, das eher auf Amerika bezogen, aber er hat gemeint, wenn man da jetzt einer Randgruppe erlaubt, eine andere zu diskriminieren, zum Beispiel keine Militärs, dann kommen die Nächsten und sagen keine Schwulen und der Nächste sagt keine Schwarzen und keine Farbigen. Also man ist dann ziemlich schnell in einem
Strudel drinnen.
Ja, wo es nur noch Verbote gibt. Ne? Und deshalb habe ich gemeint, das Radikalste ist halt, das zu erlauben.
Podcast. Ja. Wobei für militärische Zwecke sich... Naja, obwohl, nein. Lassen wir das. Podcast. Meine kleine Lizenz militärische Ausführung spare ich mir für den nächsten Podcast. Ich habe mir angehört den Spoiler Alert Podcast. Ich glaube, er kommt aus Göttingen, bin mir aber nicht sicher. Es kann auch damit zusammenhängen, dass ich in letzter Zeit so ein ganzes Konglomerat von Podcasts aus Göttingen gehört habe. Und der fällt auch darunter oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich letzte Woche sehr viel Zeit, Podcasts zu hören. Und das ist einer der wenigen, wo ich begonnen habe, wieder von Folge 1 an
zu hören. Du hast wirklich zurückgehört.
Und das passiert mir eigentlich nie jetzt in letzter Zeit. Und die sind gut. Das ist ein Literaturpodcast.
mit nerdigem Hintergrund. Nördlichem Hintergrund.
Nördlich, nerdig.
Nord-Nerd. Also Nerd mit E geschrieben. Ja, genau. Und sie besprechen Bücher. Und wenn man ihre Auswahl liest und die Sendungen hört, dann weiß man, woher sie kommen. Also eine Folge, die ist sehr gut, die dauert, also die Podcasts sind prinzipiell sehr lange, aber sehr fundiert, und sie besprechen nicht nur die Bücher, sondern auch dazugehörige Filme und anderes Zeug. Sie reden oft einen Fachausdruck, den ich nicht gekannt habe, über Tropes.
Tropes.
Tropes, ja. Das sind Erzählmuster, die man kennt aus Filmen. Es gibt auch, also wenn man ein bisschen Zeit verbringen möchte, gibt man in Google ein Find Your Trope oder Know Your Trope, irgendwas. Und da kommst du auf Erzählmuster, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei Karate Kid, der Weise Meister, oder es gibt halt so Erzählmuster und Charakteren, die man nur von anderen Filmen kennt. Und darauf reiten sie auch oft rum und sind fundierte Gespräche. Also eine Folge kann ich empfehlen, ist über Beowulf. Da haben sie die Originalsage gelesen und gehen alle Adaptionen durch. Dann, was mich erstaunt hat, was auch interessant war, war die unendliche Geschichte, wo sie noch alle drei...
von Michael Ende.
Ja, richtig. Ja. Wo sie das Buch besprechen, sehr ausführlich, 2 Stunden, und dann sehr über die Filme abranten. Und wie schlecht, da gab es ja 3 Teile. Im letzten Teil hat der Jack Black mitgespielt.
Das am dritten Teil? Sinn.
Es hat einen dritten Teil. Im dritten Teil spielt Jack Black ganz junge Rolle, einen Schulraudi. Ja.
Aha.
Dann spielen sie bei American Gods von Neil Gaiman, das kennt man auch. Also das sind lauter so Sachen. Oder was mir auch gut gefallen hat, was mir nicht gedacht hat, Stephen King hat anscheinend auch Fantasy geschrieben. Ich habe den ja komplett seit einem
Horrorbuch. Das heißt, die sind dann eigentlich zeitlos, weil sie sich auf ein Buch konzentrieren sozusagen beim Erzählen. Also wenn man das Buch mag und das bleibt zeitlos, dann kann man das anhören.
Super. Und wenn man von Folge 1 hört, also sie möchten eben Literaturpodcast sein, aber immer eher also Fantasy und fantastische Literatur. Also das Letzte, was ich noch davon erwähnen möchte, ist eine Folge, die auch exzellent ist, vom Stanislaw Lem, die Sterntagebücher oder so, oder Tagebücher eines Sternreisenden, irgendwie so. Auf jeden Fall, den habe ich angefangen zu hören, auch also ein wirklich gut, qualitativ guter Podcast. Schönes Gespräch zum Zuhören. Ja.
Super, verlinkst du es dann in die Shownotes, damit wir selber reinziehen. Okay, ich habe noch eine schöne Meldung.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp.
Bitteschön. Und zwar heißt der Podcast Die Welt im Ohr. Da geht es um Bildung, Forschung und Entwicklungszusammenarbeit. Und den habe ich vor kurzem zufällig im Internet entdeckt, wie es halt bei den Podcasts immer passiert. Und der ist, wenn man sich für so Geschichten, was da zu dem, in anderen Ländern zum Thema Entwicklungszusammenarbeit eben passiert, sicher empfehlenswert. Ich habe allerdings erst eine Folge
angehört. Aktuell politisch sozusagen.
Ja, ja, und also die Folge, die ich gehört habe, da ging es um Brasilien und den, na, wie heißt der jetzt nochmal, Paulo Freire, glaube ich. Das ist so ein, wie nennt man den am besten? Genau, das ist, der hat eben ein Bildungssystem sich ausgedacht, wo es eben darum geht, dass die Kinder lernen, die herrschenden Zustände in Frage zu stellen.
Ah.
Und der ist jetzt, damals natürlich vom Regime verfolgt, weil ich sage immer, dass das Wort, da kenne ich mich nicht aus. Aber jetzt ist der in Südamerika quasi der Bildungspatron, unter Anführungszeichen, an dem sich alles orientiert. Ja, anhören.
Ja, anhören, reinhören.
Cool.
Und die machen total oft Folgen, bin ich dann drauf gekommen. Also es ist immer so, es ist immer so eine lange Folge und dann 2, 3 kurze, die so 5 Minuten nur dauern.
Mhm.
Die langen 1 Stunde ungefähr.
Cool.
Sehr cool. Habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen? Ja, genau. Ich habe sie im Reddit schon eingetragen, das heißt, es ist sicher eine Shownotes drinnen.
Bravo Martin.
Sehr schön.
Okay, ich kann über meinen Lieblingsblog reden, über Open Source Ecology. Das sind die Typen, die in Amerika so ein Dorf, also Landwirtschaftsmaschinen bauen, also so Landfreaks.
Ja, genau.
Und zwar ganz was Schönes, die haben einen kanadischen Studenten bekommen und der hat von einer speziellen Foundation hat er Geld dafür gekriegt, dass er 2 Jahre lang nicht ins College geht, sondern zu den Landfreaks, denen er dort hilft. Also da gibt es einen eigenen Millionär, der hat so ein Fond aufgesetzt, um eben Studenten das zu bezahlen, weil er gemeint hat, die lernen am Kolleg nichts Gescheites und sollen lieber unverdorben gleich ins Berufsleben gehen und Unternehmen werden.
Mhm.
Und der macht jetzt, erinnere mich jetzt nicht mal ganz genau, was er mit ihnen macht. Ich glaube, er hilft entweder bei der Dokumentation oder er hilft direkt dort was designen bei diesen Maschinen. Außerdem haben die ihr Dokumentationsteam erweitert. Also man sieht jetzt so kleine Filme. Sie wollen das Wiki besser dokumentieren und sie wollen einen Film drehen, einen Dokumentarfilm über so Gutmenschen, also eben auch über die Open-Source-Ecology-Typen. Und für diesen Film haben sie auf Indiegogo, das ist so wie Kickstarter, eine Plattform, haben sie Geld gesammelt. Ich habe sogar gleich 25 Dollar versprochen, aber sie haben das Geld nicht zusammengebracht. Also sie wollten, ich weiß es nicht, 20.000 Dollar oder so, und sie haben 9.000 Dollar haben's zusammengebracht in der Frist. Ich nehme an, sie werden jetzt einfach noch einmal eine neue Frist setzen. Aber ich denke, das wäre nett, wenn es darüber einen Kinofilm gibt und der dann ins, oder auf DVD und dann halt mehr Geld hinbringt. Und ein kleiner Nebeneffekt war, sie haben jetzt die Version 2 oder so ihres Traktors gezeigt, das sieht man auf dem Blog. Da fahren sie halt damit herum und der ist total schön angemalt. Also da haben sie einen Sprayer, der hat lauter Hippie-Blumen drauf, und sie haben gezeigt, wie er nachts Flammenwerfer aufmontiert hat auf der Schaufel und damit in die Gegend flammt, in den Sternenhimmel. Und gesagt, das hat zwar überhaupt nichts gebracht, aber es schaut cool aus und sie haben das unbedingt machen müssen.
Possible with Open Source.
Open Source.
Genau, ja.
Hardware.
Ganz genau, ja.
Große Hardware.
Ja, also es kommt mitten im Video. Also die Videos sind meistens so, dass der Jan, das ist der Hauptgründer, einfach so eine Videokamera in sein eigenes Gesicht hält und hinten rauscht oder Wind und er quatscht irgendwas. Ne? Meistens seine absurden Businesspläne, während sie alle in einer Scheune schlafen. Okay. Also absurd in dem Sinne, er erzählt halt, ja, wie schnell er jetzt das dann skalieren wird, und du siehst, die schlafen alle im Stroh.
Ist enthusiastisch.
Ja, aber sie haben jetzt so eine Art Haus, das schaut jetzt halt schon ein bisschen besser aus, wo sie auch wohnen können, und es geht was weiter.
Ja.
Sehr cool.
Jo.
Naja, sollen wir jetzt noch Podcatcher anreißen?
Bitte, jetzt habt ihr Angst um unsere Hörer, dass denen langweilig wird, oder was?
Okay.
Sind ja wieder langweilig, wenn wir Podcatcher jetzt nicht anreißen.
Okay. Ja gut, dann lese ich halt
den Christoph, der Hörer, ist auf jeden Fall noch frisch, weil er kann ja erst die Hälfte des
Podcasts. Achso, ich kann noch was anderes erzählen. Warte, ich war ja endlich jetzt bei einem Coding-Dojo im MetaLab. Und dort wurde in kürzester Zeit erkannt, wegen dem Biertocher-Podcast.
Ja!
Wir haben gesagt, ich bin Biertocher,
gar nichts gesagt.
Nein,
an deiner Stimme wurdest du schon
erkannt. Ich verstehe das gar nicht, ich habe überhaupt nichts gesagt.
Von den vielen Fotos. Na, der Thomas Berl hat dich wahrscheinlich erkannt.
Ja, der hat ihn natürlich schon erkannt. Ja. Weil keine Ahnung, wer es genau war.
Und dann Namen sind alle aufgestanden, haben spontan applaudiert und dir dann
geschenkt bereit. Ja, nein, nicht ganz.
Nicht ganz.
Beinahe.
Ich habe ihn dann dafür top motiviert, relativ bald zum gemeldet, quasi zum Mitmachen. Das Coding-Dojo, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, funktioniert halt so, dass einer schreibt und der andere spricht. Und das Ganze 5 Minuten lang, und dann rückt man weiter. Also der spricht, fällt weg, der geschrieben hat, wird dann Sprecher. Warte, wie nennen Sie das? Driver und Operator sein? Egal.
Ja, Sie haben so tolle Ausdrücke.
Ja.
Aber der Sinn ist, man soll die ganze Zeit am selben Problem arbeiten. Ne?
Ja, genau. Es gibt sogenannte Katas oder so, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe auf der Präsentation. Ja,
so kleine Aufgaben.
So kleine Aufgaben, die man erfüllen muss, und das Ganze. Und jetzt, ich glaube, das war jetzt das erste Mal, wie du, weil neue Regeln, man muss nicht nach 5 Minuten weg, sondern man darf erst weg, wenn die Tests quasi durchlaufen.
Ah, okay.
Also test-driven oder
wie immer. Man muss noch anschauen, wie es aussieht.
Ja, man kann nicht einfach irgendwie losschreiben. Und das war total lustig, weil die Aufgabe war, also als Beispiel jetzt, ein Brot kostet 1,60 Euro, und wenn man reinfüttert, wie viel kostet ein Brot, soll zurückkommen 1,60 Euro. Aber halt, man merkt halt, dass das weitergehen wird, dass das dann halt eine Rechnung produzieren soll. Mhm. Und dann ist halt die Rechnerklasse hat so funktioniert, dass einfach Return 160 gestanden ist. Oh, also die Funktion von der Rechnerklasse.
Und der Test hat gestimmt dann, oder?
Und der Test hat dann gestimmt, und dann war das ganze Ding erledigt, und der nächste. Und der Sinn von Test-Driven ist halt scheinbar so, wie ich es verstanden habe. Ich kenne mich nicht aus, wie ich das erste Mal jetzt so gearbeitet habe. dass man es so einfach wie möglich hinschreibt. Und später dann halt eine Refactoring-Einlage macht, wo man es vielleicht verbessert oder
ihn modifiziert, dass die Tests.
Und dann, also wenn man dann mehr Anforderungen kriegt, dann muss man es eh intelligenter machen.
Return 160.
Ja.
Also dass schneller lauffähig ist, und dass du immer sukzessive in einzelnen Iterationen
genau,
weiter, aber es immer sehr
Und vor allem stehen, das Wichtige ist, dass die Tests da stehen. Und wenn die Tests schon mal da stehen, kann man sie beliebig oft ausführen. Ja.
Ich glaube, der tiefere Sinn ist, dass wenn du den Test programmierst, dass du dir da Gedanken machst, was die Funktion überhaupt tun soll.
Ja, das zwingt dich ja dazu, dass du darüber nachdenkst.
Dass du vorher denkst und dass der ein definiertes Ziel gibt, was die Funktion überhaupt können soll.
Und wenn der Test lautet, kommt 160 raus, dann ist es legitim, auch zu schreiben, Return 160.
Genau.
Ja, genau. Wenn es keinen anderen Test gibt, der was anderes erfordert, dann passt es.
So blöd ist das Ganze nicht. Bei UDA City zum Beispiel, von der Stanford Uni, diese University, wo du so Python-Kurse machen kannst online, da ist das ganze Testreifen und da verwenden die das als Prüfungssystem. Das heißt, deine Aufgabe als Schüler ist, deine Hausübung sozusagen, ein Programm zu schreiben und das kann dann computermäßig, eben durch das Testreifen, kann der auswerten, wenn du in dem Webinterface dein Programm schreibst und auf Test drückst, checkt er, ob das Richtige rauskommt oder nicht. Das, ne?
Okay.
Also das hat schon eine praktische Anwendung auch.
Ja, generell, ich meine, Test-Driven-Programmierung ist, glaube ich, eh anerkannt, oder? Ich
meine, ja, sehr.
Java, also, ich arbeite mit, wie heißt das geheißen? JUnit.
JUnit ist schon...
Ist schon alter Hut.
Aber es
was wird
immer,
jetzt? Was
nein, jetzt nicht alter Hut, ich meine, immer noch sehr ganzes Standard damit.
Okay.
Arbeitet man...
Hast dich also heute im Knack gewaschen, Gregor, weil der Martin filmt uns gerade, gell? Von 360
von hinten,
Grad.
Von, ja, vorne, von allen dann, Seiten.
Ich werde bitte CGI, alles CGI, möglich. Genau, ja.
Also ich möchte bitte gefotoshoppt werden.
Genau, das haben wir wieder sehen dann unsere Hörer mal, wie das bei uns ungefähr ausschaut. Nachdem kann er vielleicht draußen sich nicht her, aber jetzt, wie Sie sehen, ist es ganz normal. Kommt vielleicht jemand.
Ich habe noch eine nette Telepolis-Meldung, also eigentlich nicht eine nette, eigentlich eine grausliche. Es geht um die GEMA-Vermutung. GEMA, das ist die deutsche AKM, also die Content-Mafia-Gebühren-Eintreibungsstelle. Und da war Folgendes, es hat ein Konzert gegeben mit Creative Commons lizenzierter Musik, also wo verschiedene Künstler Lieder gespendet haben und von dem Konzert wurde dann eine CD gemacht, also mit freier Musik sozusagen Creative Commons lizenziert. Ja. Und zwei Künstler haben ihre Werke anonym abgegeben unter ihren Künstlernamen sozusagen, also nicht unter den bekannten Künstlernamen, sondern anonym.
Ja, ja.
Und die GEMA ist jetzt hergegangen in Deutschland und hat gesagt, wegen der GEMA-Vermutung, die da lautet, dass prinzipiell eh jeder Künstler bei ihr ist und prinzipiell jedes Werk, das er macht, in ihre Rechtszuständigkeit fühlt, will sie jetzt Gebühren für das, also für das Verkaufen dieser Creative Commons CD haben. Weil es könnte sein, dass diese anonymen Künstler in Wirklichkeit professionelle Künstler sind, die bei der GEMA einen Vertrag haben, weshalb das völlig wurscht ist, ob sie das Lied Creative Commons lizenzieren, weil sie das gar nicht können, sozusagen. Ne? Weil sie haben, sobald sie bei der, ja, solange die anonym bleiben,
wollen aktiv, ja, aber sie haben sich auch nicht gemeldet, das hat sie nicht aufgeklärt.
So, jetzt, es wird jetzt gerade prozessiert,
okay.
Also ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Im Artikel wurde dann die Hoffnung ausgedrückt, dass selbst wenn die GEMA das schafft, diesen Prozess zu gewinnen, dass dadurch die Absurdität der GEMA so weit publik wird, dass sich da was tut, weil die halt auch intern sehr ungerecht ist, weil nur sehr wenige Künstler groß mitschneiden und den Löwenanteil von diesen Einnahmen kriegen und der Großteil der Künstler eigentlich nicht sehr viel hat davon, dass er dort sozusagen
vertreten ist. Aber das heißt, im Zweifel wird davon ausgegangen, dass es...
Ja, ja. Ja, das ist die GEMA-Vermutung, das ist das Gegenteil einer Unschuldungsvermutung, ne? Obwohl die nicht einmal die einzige Künstlervertretung ist, eigentlich nur ein Verein, der zwar vom Bund gegründet wird, da gibt es einen sehr schönen Podcast von Chaos Radio darüber, aber es ist ein Verein und es gibt andere auch, also als Künstler muss man nicht unbedingt zur GEMA gehen.
Man also kann man auch hat auch Alternativen, aber es wird davon ausgegangen, so weit, dass sie sogar klagen.
Die GEMA, ja, und ich meine, davon lebt die, das ist ihr Geschäftsmodell, ne? Hat vor kurzem die Gebühren gehört. Ich habe jetzt leider keine genauen Informationen, wie es in Österreich ist mit der AKM, aber meistens ist es so wie in Deutschland, nur ein bisschen
müsste man sich mal einen Experten herholen,
mit weniger
Musiker. Jemand, der Erfahrungen
bezieht, also vielleicht. Ich habe vor kurzem, am Sonntag, habe ich mit einem Sänger geredet, der hat so alte Wiener Lieder aus den 20ern, also so Kabarettlieder, hat der nebenberuflich vorgetragen. Habe ich gefragt, ob er AKM zahlt. Und er hat gesagt, ja, das tut er, wenn er einen öffentlichen Auftritt hat, also nicht einen privaten, dann muss er AKM zahlen. Und er hat gemeint, die interessieren sich eigentlich nicht genau dafür, welches Lied er da gesungen hat, sondern das geht so pauschal.
Okay, aber er muss schon zahlen.
Ja, er muss zahlen. 50 Jahre bis nach dem Tod des Komponisten und so, ne? Ja, mit dieser unerfreulichen Meldung nachzulesen auf heise.tp, Telepolis, schließe ich ab.
War da nicht noch so ein Thema, was du gepostet hast mit Urheberrechte, wo dieser eine juristische, ein juristisches Fachbuch über Zitieren mit Internetquellen?
Das war auch Alter, so ein und zwar na, das Froniplug. Froniplug hat ja was rausgefunden.
Ja, das hat ja wirklich das, und zwar, das eine köstliche Meldung, wie ich gelesen
ja,
habe.
Ja, ja. Wo haben wir sie denn? Die Froniplugger haben entdeckt, dass in einem Buch für Juristen, wo unter anderem davor gewarnt wird, Wikipedia zu verwenden und zu zitieren.
Ich glaube, da ging es ja sogar Thema, wie man wissenschaftliches Arbeiten in Zeiten des ja Internets und da wurde gewarnt davor, dass man als Wikipedia und Online-Quellen ja nicht so einfach als Quellen verwenden kann in einer wissenschaftlichen Arbeit und haben aber selber wortwörtlich von Wikipedia zitiert, also kopiert. Ja,
ja und zwar in Folge Gutenberg, also ungekennzeichnet zitiert.
Seitenweise.
Und man vermutet sogar, dass das irgendwelche Studenten waren von dem von den Herausgebern, also die sind meistens im Lehrberuf tätig, die haben irgendwelche Uni-Jobs und man vermutet, dass man irgendwelche Hausübungen oder so, die dann einfach zusammengefasst haben und als tolles deutsches Lehrbuch wieder den Juristen verkauft haben.
Beste, wenn man solche Argumente wieder referenzieren.
Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, jemand hat sogar vermutet, ob das vielleicht eine sehr, sehr aufwendige und teure Satire ist. Weil das ein Handbuch über den Umgang mit Internetquellen, ja, kopiert und ungekennzeichnet seitenweise Internetquellen. Ja. Noch zu ein Handbuch für Juristen. Also das ist echt schön. Ja, also herrlich.
In dem Zusammenhang jetzt aus dem Gedächtnis, ich glaube, das war auch auf Telepolis, eine französische Politikerin, die sich für ACTA stark gemacht hat. ACTA ist jetzt doch nicht gekommen. Ja. Die hat die Anti-ACTA-Proteste als milde Form von Terrorismus bezeichnet, weil die Abgeordneten so unter Druck setzen. Und was soll das denn sein, dass die Straße jetzt die Gesetze macht? Das ist wirklich total, ja, das wenn man es durchliest, voll arg.
Das Volk.
Und sie hat nämlich, ihr Argument war, bei den Juristen ist nämlich die Mehrheit nur ganz knapp ausgefallen gegen ACTA, weil die sprechen an auf juristische Argumente und dieser milde Terrorismus führt halt dazu, dass er sozusagen die gescherten normalen Abgeordneten da beeinflusst.
Ja, es ist nur Salü. Ja, es bleibt jetzt einfach Dauerthema. Jetzt heute war auf Webstandard auch das Thema von Jimmy Wales, der Wikipedia-Gründer, der sich einsetzt für einen 23-jährigen Briten, der ausgeliefert werden soll in die USA.
Also nicht der Julian Assange.
Nein, ist kein, er hat nichts mehr mit Assange zu tun. Ja. Er ist auch nicht schon älter. Aber wurscht. Auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ganz interessant, weil es ist ein Brite, der mehr oder weniger Torrent-Dateien aus der Internetseite gestellt hat, so wie ich verstanden habe. Und dann sollte er ausgeliefert werden nach Amerika. Das ist ja Schweinerei eigentlich, oder?
Ja, also ich bin.
Da kann ich froh sein, dass mir nur mein Grooveshark-Account gesperrt worden ist. Habe ich das schon erzählt im Podcast?
Nein,
das
ist erzählt.
Also, du hast keinen Grooveshark-Account? Nein, ich habe den Account schon, aber ich kann nicht mehr uploaden. Zumindest nichts Neues. Da gab es ja den ersten großen Musik-File-Share-Prozess mit 10 Liedern von einer Frau, die dann halt zu einer absurd hohen Strafe verurteilt worden ist. Und dann gab es den Torrent, wo diese 10 Lieder drinnen waren und der hieß, ich glaube, 10 Songs the RIAA can go fuck themselves to. Von diesem Torrent habe ich natürlich meine Musiksammlung und habe die ganze Musiksammlung ins Grooveshark reingestellt. Und dann ist leider für ein paar von diesen Liedern so ein DMCA Takedown-Notice gekommen und Grooveshark sperrt allen Accounts, die irgendwas hochgeladen haben, wo es diese Takedown-Notice gibt, die den Upload, damit man das nicht nochmal hochladet. Und man kann wohl weiterhin das Upload-Interface benutzen, aber wenn nur dazu, dass Sachen, die du quasi lokal hast, dass der es abgleicht und wenn es schon drinnen ist, kriegst du es hinzugefügt, weil du kannst nichts Neues mehr hochladen. Und dann habe ich denen eine Antwort-E-Mail, das muss ich jetzt eh wieder mal nachhaken, habe ich geschrieben, wie ich dazu komme als Österreicher, dass die Radio Industry Association of America mir den Grooveshark-Account sperrt. Wo sie, ja, ich meine, die haben, also das ist nicht denen eine Aufgabe, mir den zu sperren und wann er wohl wieder aufgesperrt wird. Aber leider habe ich das als Antwort auf die Benachrichtigung der Sperre geschickt und nicht auf den offiziellen Support-Kanal, weil sonst ist der Grooveshark so Support eigentlich schnell.
Ja.
Sondern als wo ich ja VIP-Kunde bin.
VIP und gesperrt.
Ja, genau, gesperrter VIP-Kunde bin ich. Weil die hatten mal eine Aktion, wie sie losgestartet haben, dass man sich um $30 im Jahr oder so das Premium-Ding kaufen kann.
Stimmt.
Und mit VIP-Support.
Ja, dann probieren aus den VIP-Support.
Ja, das muss ich jetzt mal machen.
Jetzt haben wir noch immer nicht über Podcatcher geredet.
Ja, bitte. Gibt es jetzt endlich einen Podcatcher, der gescheit mit G-Pod funktioniert?
Nein. Gibt es wahrscheinlich schon, oder? Du hast da mehr Erfahrung, du hast in diese Richtung mal geforscht, oder?
Es gibt ja welche, die so...
Es gibt einen, der mit...
Es gibt ein Cheap-Order-Projekt am Android, aber genau. Das letzte Mal, wie ich es probiert habe, habe ich noch überhaupt nichts damit zusammengebracht.
Okay. Dabei hat der Thomas Biel auch hier schon das User-Interface irgendwie gemacht, oder?
Er hat mal was vorgelegt, codingmäßig, aber
also genau,
hat
sie nicht weiter... Was ich glaube, er wollte das andere das dann weitermachen.
Dann hat er gesagt, das sollte vielleicht anders machen, genau.
Was verwendest denn du jetzt was? Du bist ja,
ich verwende jetzt nach wie vor Carcast, aber ich habe den Carcast jetzt gefunden auf diesem Repository für freie Software, nicht mehr auf dem
ein Shop. F-Droid, oder?
Ja, der auf dem F-Droid. Und der ist halbwegs werbefrei. Ja. Und
also das ist ein Google Android Market für Open Source Software. Ja. Das F-Droid, und da findet man diese Software anscheinend.
So, also Market nicht, weil du zahlst nichts.
Genau, so ist wie das.
Das ist eher wie ein Repository für Ubuntu.
Market ohne Zahlen halt.
Market ohne Zahlen, ja.
So wie das Debian-System.
Ja, Debian. Ja.
Aber es sind lauter Android-Applikationen, die alle Open Source sind.
Die wirklich frei und freie Software
freie genau, sind. Ja. Ja.
Und eigentlich schaue ich immer dort zuerst, bevor ich mir diesen Android Market antue, weil selbst wenn dort steht 0 Euro, ist es meistens nur in der Demo oder Werbeversorgung.
Da ist eine Werbesache drinnen, ja, stimmt genau. Schon. Also die Lage, kann ich berichten, hat sich schon geändert gegenüber von früher, weil früher hat es nur den E-Case gegeben und den Beyond Pod.
Ja.
Und ansonsten das Google Listen, was da ja der Christoph ja eh verwendet irgendwie. Das Google Listen ist nur eine Anbindung an den Google Reader, der halt Podcasts abonniert und wo du dann das halt runterladen kannst.
Ordner oder wie?
Ja, das kommt aus den Google Apps und das haben sie nie weiterentwickelt.
Das heißt, du musst dann nach wie vor noch auf irgendeinen Soundabspieler zugreifen, auf einen anderen.
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, er hat so crappy funktioniert damals. Also,
ich habe den auch sehr lange probiert.
Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Der E-Cast, den habe ich am Anfang benutzt, aber das funktioniert, glaube ich, das skaliert bis zu 3 Podcasts, aber ansonsten, du hast ja auch den E-Cast verwendet, was hast du gefunden?
Ja, der war aber so eine Demo-Version, das ist mir dann extrem schnell am Nerv gegangen.
Okay. Und ansonsten, ich meine, das ist jetzt nicht gut recherchiert, aber ich habe heute nachgeschaut, was es für fancy neue Apps es gibt im Android Market. Da werdet ihr staunen. Ich habe nicht so gestaunt. Es gibt den Podkicker, der wird oft besprochen.
Podkicker?
Der Podkicker, ja.
Okay.
Muss man nur Podcast eingeben im Android Market. Der Podkicker ist, habe ich nicht weiter angeschaut, weil es trashy, weil wenn man schon im Hochkant das hat, ist das Menü irgendwie abgeschnitten. Und wenn man ihn in die Breitseite verlagert, ist überhaupt nur
bleibt's die Hälfte. Abgeschnitten.
Fördert nicht mein Vertrauen. Okay. Rein optisch habe ich da schon mal abgesagt. Dann habe ich ausprobiert den Podtruid. Podtruid schaut eh schon ein bisschen aufgeräumter aus oder so. Es gibt dann auch, glaube ich, so schön ein Hauptmenü mit großen Dingen.
Schön bunt.
Ja. Problem für mich, man muss halt immer wissen, was möchte man. Hier gibt es nicht mal einen Import-Button bei den Einstellungen. Also vielleicht
deine XML-Files.
Bei den Settings, ich habe es nicht gefunden, wo man... Mhm. Weil das Problem ist, wenn man mal umzieht, ich habe jetzt 79 Feeds irgendwie, die täglich abgerufen werden. Ich kann die nicht händisch da eingeben. Hier hat man zwar ein Suchfenster, aber man kriegt die Feeds nicht rein. Ist für mich unbrauchbar.
Also wenn du Gerät wechselst oder neues, möchtest du das gerne alles mitnehmen können auf einen Schlag.
Genau, überlegst du gut, weil was man nicht reinbekommt, das kriegt man anscheinend auch nicht raus. Also ist jetzt nur auf den ersten Blick so angeschaut. Ich meine, das ist jetzt alles keine fundierte, das habe ich heute in der Mittagspause irgendwie alles runtergeladen.
Welchen Catcher verwendest du jetzt so zum Hören noch?
Ja genau, das ist der BeyondPod, den komme ich zuletzt. Ja genau. Da habe ich jetzt noch den Podcatcher ganz normal geschrieben, die Podcatcher. Ich habe mal eine Marke, die war mit K geschrieben. Ist aber nicht so. Da kann man Feeds importieren, den könnte man sich anschauen. Der könnte für Anfangs-Podcast-Hörer funktionieren. Ich meine, Podcast-Hören ist halt eine Sache des Connoisseurs ab einem gewissen Status, weil man irgendwelche, wenn man ein paar Features haben möchte. Zum Einschlafen würde ich gerne eine halbe Stunde lang Podcast hören, dann soll er sich automatisch abdrehen. Das ist so ein kleines Feature, klingt unbedeutend, ist aber für einige sehr wichtig. Ich denke,
dass er sich genau die Position speichert, wie lange du was gehört hast. Wenn so ganz lange Podcasts wie unseren zum Beispiel, den hörst du nicht am Stück.
Das
konnte ich übrigens.
Ich habe das nächste fürs Bluetooth-Headset möchte ich vor und zurückspringen können in meinem Podcast und nicht zum nächsten Podcast.
Ja,
also mit der Vor- und Zurück-Button auf meinem Bluetooth-Headset kann der Beyond
Pod. Das ist so schlecht beim Carcast, da musst du hintum und dann
mit dem
so
Finger,
und so und
mit dem Finger in einer 2-Stunden-Audiodatei hin und her Dings, das geht nicht, das will ich nicht.
Also für eine halbstündige Recherche, es gibt da noch, also ich
in einem früheren Podcast, wo die Susanne Mandl, wo ich noch bei MacBits Linux geredet hat, genau, hat sie noch über den Dogcatcher geredet. Das ist auch noch ein Kaufprogramm. Also der BeyondBot, den ich verwende, zahlt man 5 Euro. Ist so. Ist einfach, zahlt man, und wenn man es nicht macht, dann muss man jeden Feed, glaube ich, händisch aktualisieren, oder irgendeine fiese Einschränkung gibt es, die
soll gegen das. Kannst du nicht dem Developer E-Mail schicken, er soll das einbauen, was du haben willst?
Beim BeyondBot oder bei dem anderen?
Bei dem,
anderen?
Wo du 5 Euro zahlst.
Ja, das ist ja, ja.
Aber was stört dich jetzt eigentlich beim BeyondBot?
Eh nichts, außer dass ich 5 Euro zahle.
Das hat so geklungen, als würde ich drüber mehr. Ja, aber der Vorteil ist halt, wenn man was zahlt und so, dann ist es oft so, dass die Apps dann oft aktualisiert werden. Und so.
Und das ist auch der große Vorteil. Also ich hab zweimal Probleme gehabt beim BeyondBot wegen dem Lizenzschlüssel. Das ist auch deswegen, weil Google, glaube ich, bei Market die Regeln verschärft hat mit den In-App-Purchases, keine Ahnung, blablabla. Auf jeden Fall war die Lizenz ausgelaufen. Habe sie angeschrieben, am nächsten Tag war die Antwort da, und ich habe einmal angemäkelt, dass sie die Podcasts nicht parallel runterladen, sondern alle sequenziell.
Genau, ja, macht er.
Ja, und hat er mir auch, also da hat er auch schnell geantwortet und wird eingebaut in nächsten Release. Das ist noch nicht passiert, aber generell, wenn man sie anschreibt, dann kommt was zurück. Also dieses Kaufverhältnis und ich krieg was irgendwie für meine Leistung, ist irgendwie, da meldet sich jemand zurück, und das passt eigentlich schon. Und er hat halt coole Features. Mein Lieblingsfeature, was ich immer ins Feld führe bei Power Podcast hören, ist das der Smart Playlist.
Smart Playlist, genau.
Smart Playlist.
Da kann man halt sich die Feeds aussuchen, dass irgendwie deine Playlist automatisch generiert wird, weil ich höre in der Früh immer die 1-Nachrichten und nachher Leporello und nachher die Hörsuppe jetzt irgendwie, den Forecast und bliblablo. Und da reitet dir die Sachen automatisch, und du kannst noch schedulen, dass du sagst, nein, ich möchte, dass du dich automatisch synchronisierst, nicht auf Update drücken, sondern um 7.50 Uhr werden bei mir alle Feeds synchronisiert, dann wache ich auf, dann mache ich mir ein Kaffeechen und dann drücke ich auf Play, und dann wird schon der richtige Podcast abgespielt. Das ist halt so das, genau, Luxusbedürfnis, was man haben könnte, wenn man Podcatcher verwendet. Das deckt bis jetzt meines Wissens nur der BeyondBot ab, vielleicht der Dogcatcher oder andere Programme auch. Ich werde mal weiter recherchieren. Mittlerweile hat sich anscheinend viel getan.
Es war einfach früher weniger Angebot da. Ich glaube, ich bin auch beim BeyondBot gelandet und habe den damals auch gekauft, weil es einfach nichts Vernünftiges gab.
Ja.
Das war, man muss jetzt sagen, also von der Anzahl der Applikationen, die jetzt verfügbar sind, hat sich ja schon in den letzten 4 Jahren wirklich die Welt bewegt. Das ist echt arg. Und dann gibt es einfach schon sehr lange, und ist auch stetig besser geworden und gewachsen.
Ja. Wir haben, es ist jetzt auch eine eigene Tablet, also Version, ich habe jetzt Screenshots gesehen, schon hübsch aus, also er hat es angepasst auf die Tablet.
Es gibt eine eigene Tablet-Version, ja, die haben wir schon installiert, also probiert. Aber noch nicht näher angetestet. Also ich habe noch keinen Podcast gehört am Tablet, aber
ja.
Kann man mal machen. Werde ich mal machen und erzählen.
Ja, haben wir's?
Gut.
Jetzt haben wir's. Dann möchte ich abschließen mit einem Gewinnspiel.
Aha.
Jetzt geht's los für die treuen Hörer, die uns Gequatsche bis zum Ende durchhalten. Also in der ersten Juliwoche habe ich in Wien einen PC-Kurs für Jugendliche, und ich habe noch einen Kursplatz jetzt frei. Und wer mir eine E-Mail schreibt unter horstjens@spielen-programmieren.at, unter allen Einsendungen verlose ich einen Freiplatz für eine Woche. Das kostet normal 180 Euro.
Sehr schön.
Für einen Jugendlichen. Ja.
Sehr und cool.
Ich meine, muss ich mal anschauen, ich nehme keine Psychopathen oder so, aber. Ja, nein, es wird langsam mal
verwechselt.
Ja, so ist es nicht erlaubt. Ich habe manchmal das Problem, dass Leute mir sagen, sozusagen, können uns mein Sohn hüten und tschüss, und ich bin weg. Ne? Das mache ich nicht.
Achso, okay, das
ist wer, wer sich interessiert für Computerspiele programmieren, also einen Platz
wer
kann
Bock
ich verlosen.
Wer Bock hat auf den Preis sozusagen.
Wer Bock hat auf den Preis, ja. Denn einen Platz kann ich verschenken sozusagen.
Sehr cool.
Cool.
1. Juliwoche 2012.
Ja, und das Gewinnspiel heißt nur sich melden.
Sich
oder
bei mir melden aus den Meldungen wird dann ein Gewinner gezogen. Oder okay, eine Gewinnerin.
Na dann. Ja, dann schön war's, Leute. Wir haben uns eh wieder verquatscht. Wir ausgefranst bis dort hinaus.
Ja.
Schön war's.
Das kann ich gut.
Ja, bis nächste Woche.
Ja. Oder? Also.
Bis dann.
Ja. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.